Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Es liegen einmal wieder sehr, sehr turbulente Tage hinter uns VfB-Fans. Zwar ist die Saison schon einige Wochen vorbei, also die sehr verkürzte Saison. Der VfB war noch in den USA, aber dann kam es zum, ja, im letzten Podcast auch angekündigten großen Knall. Sven Mislintat und Michael Wimmer sind Geschichte. Vor allem bei Mislintat dürfte die Überraschung nur noch sehr, sehr gering gewesen sein für die meisten. Der VfB hat einen neuen Sportdirektor und einen neuen altbekannten Trainer. Dazu wurde mal wieder, finde ich, relativ viel Porzellan zerschlagen und die Gräben, die zugeschüttet werden sollten, sind meines Erachtens größer wie je zuvor. Für uns ist es ein sehr guter Anlass, auch ohne aktuellen Fußball, ohne aktuelle Bundesliga eine neue Folge aufzunehmen. Später in der Sendung werden wir noch den Marc vom Hertha Base Podcast zuschalten, um mit ihm über Bruno Labbadia zu sprechen, über seine letzte Station von Bruno Labbadia eben bei Hertha BSC. Die Selbstzerstörung des VfB wollen wir ihm nicht wirklich antun und daher sprechen wir erstmal im kleinen Rahmen zu dritt über die aktuellen Themen. Mein Name ist Martin und heute vom Brustring Talk dabei sind Jasmin und Jens. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo. Dann setze ich gleich mal fort und Martin hat schon gesagt, wir sprechen heute mal wieder abseits des Fußballs über viele Themen, die den VfB betreffen, wollen aber auch das Sportliche noch ganz kurz abrunden, ein ganz kurzer Abriss der Hinrunde, die ja hinter uns liegt, zumindest ein großer Teil der Hinrunde durch die WM-Pause, ist die Hinrunde ja leicht verkürzt um einige Spiele. Michael Wimmer hatte die Mannschaft ja als Übergangstrainer übernommen nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo, hatte zu Hause die Pflichtsiege geliefert gegen Bochum, Augsburg und Hertha, da vor allem spektakulär in der Nachspielzeit jeweils mit den Treffern zum Sieg. Das fühlte sich eigentlich sportlich dann ganz sinnvoll an, zumindest ergebnistechnisch. Auswärts das krasse Gegenteil, da gab es wenig zu holen. In Dortmund war man chancenlos. Zuletzt in Gladbach und Leverkusen sah es auch nicht viel, viel besser aus. Gladbach war da wahrscheinlich noch der seriöseste und beste Auftritt dieser Auswärtsspiele unter Michael Wimmer. Am Ende steht unter dem Strich nach der verkürzten Hinrunde jetzt Platz 16. Dort befindet sich der VfB aktuell. Im Pokal war man noch weitergekommen gegen Bielefeld. Spektakulär zu Hause, torreich. Alles in allem auch sportlich eine durchwachsene Hinrunde und die Nebengeräusche, die nahmen dann ja immer mehr zu, auch im Umfeld, was dann zu der Situation führte, über die wir heute ausführlich sprechen wollen. Und beginnen werden wir da mit einer Personalie, die den VfB in den vergangenen Jahren geprägt und ja auch sehr, sehr stark begleitet hat, Sven Mislintat, der ehemalige Sportdirektor. Und da gleich zu Beginn, Jasmin, an dich die Frage: Hättest du mit einer Situation, die wir heute haben, gerechnet, wenn dir davon im Sommer jemand berichtet hätte?
Nein, aber die Frage, so kannst du beim VfB zu fast jedem Thema irgendwie stellen in den letzten Jahren. Das gab einfach immer so Entscheidungen, obwohl im Sommer nein, dann im Verlauf der Hinrunde hat sich dann schon so angedeutet, dass es so kommen wird, dass einfach verschiedene Sachen dann nach und nach passiert, auch Beispiel eben die Vorstellung der Berater Khedira und Lahm, wo Mislintat nicht davor informiert war, plus Gentner eben und dann auch nach und nach eben die komplette Kommunikation, wie die Vertragsgespräche laufen sollen oder wann oder wie. Das war ja auch, sage ich mal, in der Planung unglücklich, aber in der Kommunikation noch unglücklicher.
Das ist aber sehr freundlich ausgedrückt.
Irgendjemand muss ja ein bisschen so kommunizieren. Ich glaube, Martin, du hättest ein bisschen andere Worte gefunden, oder?
Ja, also ich finde, also wenn du jetzt gerade mal nur auf den Kommunikationsaspekt gehst, also wie kommunizierst du, wie gehst du auf Fans zu? Ist es ein Wahnsinn, wie das Ganze jetzt eben mit Miss Lintat und generell der Umgang auch mit den Fans eigentlich passiert ist? Also dieses wirklich, dieses lapidare, entspannt euch mal ein bisschen. Dann denke ich, Junge, was hast du in den letzten Jahren beim VfB verfolgt? Das kann nicht viel gewesen sein. Du musst einfach wissen, dass beim VfB sehr viel Porzellan in den letzten Jahren zerschlagen worden ist und man es versucht hat, mühevoll wieder aufzubauen, mühsam wieder aufzubauen. Und dann kannst du nicht dich da hinsetzen, lächeln und so einen Spruch ablassen. Und auch generell immer, ich fand es immer sehr, sehr unzwingend, was er gerade in Bezug auf Miss Lintat gemacht hat. Ist bei seiner Pressekonferenz, als er vorgestellt worden ist, auch wenn er bei Sport im Dritten war, es war immer sehr, sehr unverbindlich. Das waren eher so Worthülsen für mich. Das war keine wirkliche klare Ansage. Also für mich wäre so gewesen, hätte ich als Alex Werle ihn wirklich halten wollen, wäre mir das wirklich extrem wichtig gewesen. Und das wäre das Ziel von mir gewesen mit meinem Antritt, ich verlängere mit Sven Mislintat, dann kommuniziere ich auch anders. Aber dieses Larifari, ein bisschen Worthülsen hinschmeißen, ein bisschen hinlächeln und sagen, das wird schon irgendwie, kriegt man schon alles hin, das ist halt auch kommunikativ echt, echt schwierig. Also das, wir haben ja irgendjemand, der eigentlich für die Kommunikation zuständig sein sollte, kam auch aus Köln, heißt Kaufmann. Also entweder der ist seit einem halben Jahr krank und einfach nicht arbeitend. Ich habe keine Ahnung, aber mit Kommunikation macht gerade beim VfB echt irgendwie keiner was.
Oh, ich muss mal sagen, also das ist ja klar, also es gibt theoretisch jemand beim VfB, wie es Jahre auch davor gab, aber es hängt nicht nur an denen. Also er kann auch nichts dafür, wenn sich ein Werle so vor die Kamera stellt. Und du hast auch gesagt, was beim VfB die letzten Jahre abgegangen ist. Also ich sag mal, das ist generell, wie du kommunizierst, solche Sachen kannst du generell im Fußballgeschäft, musst du dementsprechend so kommunizieren. Und das Umfeld in Köln in so Sachen, auch fanmäßig, ist nicht so unterschiedlich zu dem in Stuttgart und erkennt Stuttgart dazu auch noch. Also das würde ich jetzt nicht mal als Entschuldigung ansehen.
Und es gibt auch keine Entschuldigung meines Erachtens dafür, weil also du musst dich mit dem Verein, bei dem du anfängst, ein bisschen auseinandersetzen, mit den Fans, was in den letzten Jahren war. Und du kannst dann nicht solche Aussagen auf eine Pressekonferenz bringen und generell das so runterspielen. Also das ist einfach, das ist ganz schlechter Stil von ihm, finde ich. Also da kommst du dir als Fan auch, sorry, nicht vollgenommen vor. Ja, also das, da kommst du dir eher so vorher, du bist halt ein Fan, halt die Fresse. Wir machen das schon hier. Und das passt halt überhaupt nicht zu dem, wie ich das Gefühl hatte, dass es doch ein bisschen offener geworden ist eigentlich in der letzten Zeit, ja. Also es gab andere Sachen, da wurde echt deutlich besser kommuniziert und besser umgegangen, was man jetzt als nächstes macht, was die nächsten Schritte sind. Und es war alles jetzt sehr undurchsichtig. Also gerade, also nach außen vielleicht doch offensichtlich, was passieren wird, aber es war, man hat sich immer so ein bisschen hinter, ja, Textbausteinen versteckt.
Und eben auch noch die Sache, dass es halt sich um Miss Lintat gehandelt hat, der Richtig. Sich die letzten Jahre extrem viel in Stuttgart aufgebaut hat, Sympathien hat. Ich will jetzt nicht von der Leistung sprechen, was er da gebracht hat und da ist eben näher drauf eingehen. Aber um die Person, das Gleiche war ja auch schon bei Rino. Also das ist auch nochmal ein Satz mehr, wenn das irgendein anderer Manager der letzten Jahre oder irgendjemand anders gewesen wäre, wäre vielleicht das Drama auch nicht so groß oder gewesen. Aber bei Miss Lintat war es von Anfang an mit Ansage, wie da die Reaktionen auch sind. Und da schneidet er sich ja auch selber ins eigene Fleisch.
Also das ist, glaubst du, die Gesamtzusammenfassung. Aber du hast jetzt natürlich mit Miss Lintat, du hattest mit Matarazzo Trainer und ja, auch Personen im Verein, wo ich das Gefühl habe, die haben das auch so ein bisschen, das Umfeld so ein bisschen verstanden, wie sie das auch anpacken können und müssen. Würde ich auch Hitzelsberger noch mit einschließen, der klar auch mit Dingen angeeckt ist und da vielleicht die falschen Ansätze gewählt hat, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, er hat ein Er hat einfach ein Gefühl und ein Gespür dafür, was beim VfB funktioniert und wie man da auch punkten kann, sage ich mal so, für sich selber. Werle verfolgt da für mich, wenn ich das so von außen betrachte, irgendwie so einen ganz komplett anderen Ansatz, den wir jetzt beim VfB lange nicht mehr hatten. Das ist eher so wieder in die alte Zeit zurückversetzt, eben auch mit diesen lapidaren Aussagen auch immer, entspannt euch doch mal. Kann man natürlich aus heutiger Sicht dann auch anders deuten, so nach dem Motto, jetzt entspannt euch halt mal, zur Not geht's auch ohne Mislintat und ohne Matarazzo. Es wirkt immer so ein bisschen von einer höheren Position, höheren Warte rausgesprochen irgendwie. Nach dem Motto, also ihr habt doch eigentlich eh keine Ahnung, wie das Geschäft funktioniert. Man verpflichtet einen Berater, mit dem man sich dann umgibt. Das wirkt alles so ein bisschen wie so eine komplette Abkehr. Wenn man es jetzt auch so im Rückblick sich alles anschaut, auch diese Aussagen nochmal sich der Zunge zergehen lässt, die da auch immer wieder auch so am Rand mal getroffen wurden beim Sport im Dritten oder so bei Auftritten, wo immer so dieses Gefühl vermittelt wurde, wir haben das schon alles im Griff, macht euch da mal keine Sorgen, wir kriegen das alles hin, wir lösen das alles. Das war ja auch extrem, weil wir wieder mit dieser, beim Thema Kommunikation sind, auch mit dem Verschiebebahnhof, mit den Vertragsgesprächen, die dann einmal im Sommer stattfinden sollen, dann im Herbst, dann plötzlich im Winter und dann haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig stattgefunden, auch wenn dann am Ende ja von mehrtägigen Verhandlungen und Gesprächen nochmal berichtet wurde. Weiß ich nicht, was dann wirklich hinter verschlossener Tür noch passiert ist. Und das ist irgendwie so eine völlige Abkehr von dem, was wir jetzt auch die letzten Jahre gewohnt und ich persönlich auch schätzen gelernt habe. Diese direkte Kommunikation, diese ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, von der ist man irgendwie im Moment leider relativ stark abgekommen.
Da hatte man einfach das Gefühl, dass es einen Plan gab, jetzt einfach nur als Beispiel eben, nur wann wird verhandelt. Wie viel da hin und her war, an einem Tag fliegt Werle nach Katar, an anderen nicht. Also da war ja einfach so viel, wo du einfach von außen denkst, habt ihr überhaupt einen Plan? Vielleicht gab es irgendwie auch intern und es gibt immer auch noch verschiedene Hintergründe, wieso sich irgendwas ändert. Aber man hatte halt nach außen einfach nicht das Gefühl, dass die selbst das im Griff haben, um Gespräche zu führen, was sich ja auch schon länger angekündigt hat, dass der Vertrag ausläuft. Das kam ja auch nicht überraschend.
Ja, genau. Und dann wurde es ja einfach immer wieder geschoben. Also es gab natürlich immer total logische und sinnvolle Gründe, warum man es jetzt geschoben hat. Aber das bringt mich eben so zu seiner Vorstellung, Vorstellungspressekonferenz zurück. Da wurde ja auch drauf angesprochen und dann war es, ja, ich wäre ja dumm, wenn ich bei mit zwei meinen zwei wichtigsten Mitarbeitern und tralala und hier und dort. Aber es war eben nichts so ganz eindeutig klar, das ist bei mir Agendapunkt Nummer 1, das wird gemacht und ohne Frage, wir wollen den Weg mit Sven Mislintat weitergehen. So eine Aussage hast du in der wirklich Ehrlichkeit und wirklich Deutlichkeit hast du nie gehabt. Und das bringt mich halt schon ein bisschen zu dem Thema, wir sind jetzt ja noch bei der Entlassung, man entschuldige mich dieser Worte, Entlassung, es ist ja nur eine er selber gegangen und Abfindung, aber für mich ist es eine Entlassung, nichts anderes. Das war ganz gewollt, gezielt darauf hingearbeitet und wie gesagt, das fing schon damit an, dass eben bei der ersten Pressekonferenz von Werle da nicht wirklich, da gingen die ersten Alarmglocken an, da dachte man so, das sieht nicht so aus, als ob da wirklich eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt wird und dann ist für mich eigentlich, wo es eigentlich der letzten Person hätte klar werden müssen, war die Vorstellung von Khedira, Gentner und Lahm, ja, wo er selbst bei der Pressekonferenz gesagt hat, er wusste nichts davon. Mislintat wusste nichts davon. Und es greift in seinen direkten Bereich ein. Ja, also wirklich, es betrifft ihn komplett und du sprichst nicht mit ihm. Also das ist quasi, das ist Mobbing. Sorry, das ist nichts anderes als Mobbing. Also du setzt deinem mitwichtigsten Angestellten irgendwelche Leute vor, Berater vor, die, Entschuldigung, nichts gegen dich, Sammy, nichts gegen Gente, nichts gegen Lahm, die keine Ahnung haben, wirklich gar keine Ahnung haben, die seit ein, zwei Jahren nicht mehr kicken oder teilweise gerade noch kicken. Sorry, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was da in so einem Verein abläuft. Die holst du dir als Berater oder sogar Festangestellte rein. Das ist, das war ein ganz klarer Wink mit dem Zaunpfahl, was da passieren wird. Auch wenn es damals noch abgetan worden ist. Ja, nee, das, kriegt man schon wieder ein. Es gab dann diese hektisch nachgeschobene Mitteilung. Ja, man würde sich zusammensetzen. Aber wie gesagt, für mich war eigentlich da wirklich zu dem Zeitpunkt klar, dass das nicht mehr zu kitten sein wird. Und auch jetzt die Kommunikation am Ende, wie dann letztendlich die Pressemitteilung kam, ja, man hat eben marktgerechtes Angebot gemacht, also man hat schön den schwarzen Peter natürlich ein bisschen in den Tat zugeschoben, wir haben einen Vertrag gemacht, ist ja alles super, wir hatten halt nicht angenommen, ja, natürlich über diesen Vertrag gibt's, genau gesehen hat ihn keiner, also ich kenne Leute, die von denen ich weiß, die konnten da wohl mal reinspiegeln, ja, also das heißt, es gibt wohl auch Leute, die mal einen Blick haben drauf werfen dürfen, und der war vielleicht nicht so ganz gewöhnlich wie ein normaler Sportdirektorenvertrag, dem mag wirklich so sein, ja, aber welcher Arbeitgeber, in dem Fall Mislintat, unterschreibt einen neuen Vertrag, der ihn, egal ob jetzt finanziell oder inhaltlich schlechter steht, wer unterschreibt das? Also es war eigentlich klar, was da passieren wird, weil du nimmst ihm Kompetenzen, vielleicht auch weniger Geld, das weiß ich nicht. Wer unterschreibt sowas? Ja, also da brauchst du dich dann nicht wundern, dass dieses marktgerechte Angebot, der marktgerechte Vertrag nicht angenommen worden ist. Also für mich wirklich, da war der klare Weg dahin, seit langem klar, dass eben Mislintat nicht mehr beim Verein sein wird. Und wie so oft haben Werle und Vogt und Co. ein bisschen unterschätzt, wie die VfB-Fanbase da oder Teile der VfB-Fanbase ticken werden. Also ich glaube echt, dass die das immer noch nicht so ganz kapieren, was, wie du es so schön vorhin gesagt hast, Sven, was da Mislintat in den letzten 3,5 Jahren aufgebaut hat, was einige wirklich sehen. Man hat gesehen, wir gehen von diesem 0815 Verein, Chaosverein wie Hamburg, wie Gelsenkirchen, wie, den habe ich noch vergessen, Berlin. Von denen sind wir irgendwie weggegangen. Ja, wir haben versucht, mit jungen Spielern neue Wege zu gehen, haben eine super gute erste Bundesliga-Saison gehabt, die tierisch Spaß gemacht hat. Jeden, der was anderes sagt, der lügt da einfach. Das hat echt Spaß gemacht mit den Jungs, mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor. Die zweite Saison, jetzt natürlich auch Start diese Saison, die waren nicht gut. Steht ja, bezweifelt gar keiner, sagt keiner was anderes. Aber es war für uns, für so viele wieder ein Weg zu erkennen. Nach Jahren der Austauschbarkeit, dem Scheißfußball, wo alles echt so schlimm war. Und das nicht zu kapieren, dass das so emotional geführt wird. Auch eine Aussage übrigens von Werle. Ja, das hat mich voll überrascht, dass die Diskussion um Mislintat so emotional geführt wird. Junge, was hast du die letzten Monate verfolgt? Ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, da wundern, dass das passiert. Kommunikativ, menschlich, einfach komplett verloren. Sorry, ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das ist nur mal von der Warte, wie man auch mit Fans umgeht. Transparenz, Offenheit gegenüber den Fans auf Augenhöhe, wie du vorhin so schön gesagt hast. Alles das fehlt mir komplett aktuell.
Und das muss man leider bestätigen. Wie gesagt, das ist auch diese, du hast vorher die Pressekonferenz angesprochen, das war natürlich, wenn du auch die Bilder und auch die alles drumherum verfolgt hast, da kann man wahrscheinlich schon so von innerer Kündigung auch bei Mislintat sprechen, ein Stück weit.
Absolut.
Was natürlich dann in dem Kontrast dazu stand, dass er halt seine Emotionalität weiter ausgelebt hat, weil ihm auch die Mannschaft sicher am Herzen liegt. Und dadurch kam ja eigentlich meiner Meinung nach erst so diese Hoffnung wieder überhaupt ins Spiel, dass das vielleicht doch noch irgendwie in den Verhandlungen vielleicht man doch noch einigen könnte. Muss ich ja bei mir persönlich auch sagen, ich hatte die Hoffnung auch kurzzeitig mal wieder, dass man sich vielleicht doch mal an den Tisch setzt und das irgendwie geklärt bekommt. Aber auch wenn du die Bilder damals gesehen hast, wie er dann in dem Raum eben bei der Pressekonferenz sozusagen beiwohnt und da quasi wie so ein externer Berichterstatter mehr oder weniger am Rand steht, obwohl er eigentlich für den sportlichen Bereich einer der wichtigsten Personen im Verein war, dann ist es natürlich völlig skurril, dieses Bild allein. Und vorne werden entsprechende Berater und ja nicht nur Berater, sondern auch entsprechend Personen vorgestellt, die dann in seinem Team hätten arbeiten sollen ja auch. Also das ist ja schon bei diesen engen Kommunikationswegen, die sicher beim VfB auch in dem Bereich, schätze ich jetzt einfach mal, da sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine E-Mail von Werle zu Mislintat über 3 Ecken und über 3 Vorzimmer geht, sondern die wird wahrscheinlich relativ unmittelbar, wird da kommuniziert. Und das ist natürlich dann irgendwie völlig, völlig skurril gewesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das unter anderen Voraussetzungen Mislintat damals auch relativ schnell seinen Hut hätte nehmen können. Da war wahrscheinlich wirklich so dieses Thema, ja, einfach auch diesen Weg mit der Mannschaft vielleicht doch noch retten zu können. Vielleicht auch in seinem Hinterkopf. Aber insgesamt ist es einfach ein wahnsinnig skurriles Bild und auch diese, was dann auch danach passiert ist, zeigt eigentlich für mich, dass gerade dieses Tischtuch zwischen dieser Seite Vogt, Werle und Mislintat, die muss ja so nachhaltig zerschnitten, dieses Tischtuch muss so nachhaltig zerschnitten gewesen sein intern, dass ich, wie gesagt, ich hätte gern Mäuschen gespielt, was da wirklich jetzt noch gesprochen wurde, ob da wirklich noch verhandelt wurde im engeren Sinne oder ob man eben Mislintat eine Unterschriftenmappe hingelegt hat mit einem neuen Vertragsentwurf, so nach dem Motto, prüft das mal mit deinem Rechtsbeistand und morgen treffen wir uns wieder und dann überlegen wir, ob es weitergeht oder nicht, so mit einem Augenzwinkern. Weil ich kann es mir, wie gesagt, im Moment, nachdem dieses Ganze jetzt auch zu Ende gegangen ist, irgendwie inhaltlich nicht mehr vorstellen, dass Werle und Mislintat da 4-5 Stunden über irgendwelche Inhalte gerungen haben und diskutiert haben, wie vielleicht die Mannschaft für die Rückrunde ausrichten könnte. Es ist eine Mutmaßung meinerseits, aber es wirkt so, dass dieses ganze Thema eigentlich seit Spätherbst, also spätestens seit dieser Pressekonferenz dann auch, dass es von Werle innerlich entschieden war und dass er wahrscheinlich nur den Weg gesucht hat, wie er es am elegantesten für sich beenden kann.
Genau. Und ich meine, du hast es ja auch gesehen, eben, es war, wie gesagt, auch jetzt in diese Pressemitteilung vom VfB, der schwarze Peter wurde geschoben, ja. Also man selber war natürlich an nichts schuld. Man hat es ja versucht. Also, und ich glaube einfach, die Diskrepanzen, und da geht es ja um dieses Thema, wer hat sportlich Einfluss und so weiter, und auch das gab wohl ein Sonderkündigungsrecht, was Mislintat hatte, und ich weiß nicht, ob das noch Bestandteil war oder was jetzt noch hätte Bestandteil sein sollen, dass ein Sportdirektor halt, kommen wir nachher gleich auf den Trainer zu sprechen, ja. Das ist ja auch ein Punkt, den haben wir gerade noch gar nicht drin gehabt. Es ging ja darum, einen Nachfolger für Matarazzo zu finden. Da sind die auch überhaupt nicht zusammengekommen. Ja, also da war ja überhaupt nicht irgendwie ein Weg zu finden. Ja, also da war es ja wirklich so, gefühlt die Vorschläge, die Mislintat gemacht hat, waren wahrscheinlich ganz weit von dem weg, was sich Werle und Co. vorgestellt haben. Die haben sich, was man jetzt ja auch an der Entscheidung sieht, sie haben sich für einen Trainer aus der Schublade, ich nenne es jetzt mal Sicherheit im Sinne von, mit dem steigst du garantiert nicht ab, was danach ist, ist ein Scheißegal, entschieden. Und das war auf jeden Fall nicht die Wahl, die Mislintat getroffen hätte. Also allein von den Namen, die da rumgegeistert sind, da hat keiner in diese Schublade Retter und Sicherheit in Anführungsstrichen reingepasst. Ja. Also das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich glaube, Wimmer war wirklich von beiden Seiten aus nur die Option, diese Entscheidung bis zur Entlassung von Mislintat rauszuzögern, um dann den Trainer zu installieren, den du eigentlich haben wolltest, also den Werle haben wollte, weil anders... Die waren ja wohl eindeutig da, also das wurde ja wirklich bestätigt. Die zwei Kandidaten haben ihre Präsentation, was auch immer, vorgestellt. Sie haben sich vorgestellt, was sie mit dem VfB haben, und ich glaube jetzt nicht, dass die beide nicht hätten wollen, also vor allem Torup nicht, der ja auch sogar frei gewesen wäre. Und aber ich glaube, man konnte sich einfach nicht drauf einigen, und wie wir wissen, wir brauchen den Aufsichtsrat, um so eine Entscheidung durchzubekommen. Wenn der das dann auch noch abblockt, ja, dann kannst du ja nichts machen. Ja, also, was will dann ein Sven Mislintat machen? So viel zum Thema, der kann entscheiden, was er will. Das konnte er nicht. Er konnte nicht einfach einen Trainer entscheiden und hinstellen. Das ging ja gar nicht. So hat sich's bei einigen in letzter Zeit angehört, dass Mislintat hätte alles machen dürfen. Ja, das ging nicht. Sein Vorgesetzter konnte ihm sogar irgendwelche Leute einfach hinschmeißen, vor die Nase setzen. Also, so toll waren seine Freiheiten dann wohl doch nicht, ne? Also, das nur noch mal so am Rande. Und wie gesagt, diese Trainerwahl, die dann ja auf Wimmer fiel, das ist, war, glaube ich, echt so die Lösung, mit der dann vielleicht beide halbwegs leben konnten. Also es war noch einer, der den Spielstil von Matarazzo ein bisschen fortgeführt hat. Und ich glaube, für Werle war es dann eben okay, die Zeit zu überbrücken. Und wie du gesagt hast, jetzt war dann WM, das war diese Länderreise oder diese Reise nach USA, wo man das Spiel gegen Köln hatte. Da ist schon ein bisschen wieder Zeit ins Land gegangen und dann konnte man das jetzt während der WM sich sauber aus Sicht vom VfB von Mislintat trennen. Also ich glaube, so dieses Rausziehen und so weiter war schon wirklich auch geplant.
Und da war ja auch die Kommunikation einfach mit Wimmer, einfach wie das ablief. Also okay, dann ist er jetzt bis zur WM ist er dann jetzt dann Trainer. Also das war ja auch so, es ist für ein Spiel, oh nee, doch länger. Also das war ja auch das komplette Thema Kommunikation, dass wir die komplette Zeit schon haben, eher unglücklich gewesen.
Es begann ja sogar mit der Aussage, er sitzt eventuell bei seinem ersten potenziellen Pflichtspiel wieder auf der Bank. Zunächst sollte ja schon direkt quasi innerhalb von wenigen Stunden quasi der Ersatz für Matarazzo präsentiert werden.
Stimmt, das war ja bis zum Ende noch klar. Das war ja kurz vor der PK, wussten die das nicht mehr. Aber bei der PK wurde es dann gesagt, dass er dann...
Genau. Ja. So Retro-Reden aus der Perspektive von heute, fände ich es ja mal interessant, was passiert wäre. Wäre das mit Wimmer sportlich völlig nach hinten losgegangen in den ersten beiden Spielen, dann wäre man ja gezwungen gewesen zu reagieren. Das war dann wahrscheinlich noch so ein bisschen eine glückliche Fügung für alle Beteiligten, dass dieses Fass-Trainer dann nicht mehr wirklich aufgegangen ist, dadurch, dass du die Heimspiele und das Pokalspiel gewonnen hast. Weil dieses Szenario wäre so aus dem Rückblick, wäre das doch interessant gewesen, wenn du gegen Bochum zu Hause beispielsweise verloren hättest oder gegen Bielefeld im Pokal ausgeschieden wärst, dann hätten wahrscheinlich beide Seiten noch früher ihre Karten auf den Tisch legen müssen und wäre es wahrscheinlich da schon zum Knall gekommen.
Und er hat, also das war ja auch, also gerade die Last-Minute-Siege daheim, also das war ja schon auch nochmal, sag ich mal, nicht so klare Spiele, das Pokal ja, aber die anderen Spiele, ja, war auch eher mal glücklich, dass dann in der Nachspielzeit immer noch die Tore fallen, dann, weil nicht würde man jetzt in der Tabelle auch komplett woanders stehen oder schlechter dastehen insgesamt.
Wurde von Wehrle ja auch sogar über die vereinseigene Homepage ja damals entsprechend kommuniziert, dass man jetzt auch mal sportlich dann eben schauen muss, was quasi rauskommt und dass das auch ganz, ganz entscheidend ist für die Beurteilung.
Du meinst, dass drei Fragen, Anführungszeichen,
ich stelle mir die Fragen selber. Ja. Aber ich meine, wenn du es jetzt mal rein aufs Sportliche guckst, also die Zeit jetzt von Wimmer rein sportlich, jetzt klar, auswärts wirklich nicht so gut, aber du hast drei Heimsiege und du bist im Pokal weitergekommen. Und die Bilanz war jetzt quasi nicht so schlecht. Die drei Siege hatten wir quasi im ganzen Jahr davor. Also 2022 hat man bis dato drei Siege gehabt und die hat er dann innerhalb von 6 Spielen geholt. Also so gesehen war seine Bilanz jetzt nicht so ganz schlecht.
Ja, ich sage ja, das war wahrscheinlich eine glückliche Fügung für die Lage im Vereinsheim bis zur Ende der verkürzten Hinrunde. Weil ich glaube, wäre es sportlich nicht so funktioniert, wie es dann mit den Heimspielen funktioniert hat, dann wäre es wahrscheinlich früher eskaliert, vermute ich mal. Weil dann hätten sich beide Seiten ja deutlicher positionieren müssen. Wenn du jetzt gezwungen gewesen wärst, sagen wir mal, wie gesagt, Wimmer, du hättest natürlich das trotzdem argumentativ irgendwie dich durchhangeln können und sagen können, gut, es läuft halt gerade alles gegen uns und wir müssen jetzt trotzdem uns bis zur Weihnachtspause retten. Aber es wäre sicher nochmal interessanter geworden, aber ist ja nicht passiert, von daher können wir das aussparen. Aber da hätte Wehrle wahrscheinlich früher dann noch deutlicher agiert, vermute ich mal.
Wo wir jetzt beim Trainer sind, so jetzt rein von der Abfolge her, falls ihr euch jetzt eventuell beim Zuhören etwas wundert, wir haben ja noch einen Gast, den Marc, den wir noch dazu holen wollen. Und wir würden, damit in dem sein Abend nicht ganz so lang wird wie unsere, ihn tendenziell eher in der nächsten Zeit reinholen. Das heißt, so dieses Thema Nachfolge von Mislintat wird man jetzt eher so quasi nachschieben und jetzt eher schon auf die Trainersache gucken, die jetzt ja die Woche dann, beziehungsweise gestern entschieden worden ist, wer der neue Trainer wird. Wie gesagt, nur dass ihr euch nicht wundert, dass wir jetzt irgendwie den Nachfolger und so komplett weglassen würden, das tun wir nicht, sondern wir müssen so ein bisschen springen oder würden gerne springen, dass wir den Marc nicht allzu lange warten lassen und weil das ganze Thema rund um den VfB, er verfolgt es zwar, aber Ich glaube, so Katastrophentourismus braucht er auch nicht mehr nach ein paar Jahren Hertha BSC. Da ist er auch erledigt. Da muss er sich nicht noch alles vom VfB antun. Genau, dann würde ich so nämlich für mich jetzt mal tendenziell übergehen. Wie gesagt, Mislintat, Entlassung haben wir, ja. Mit der ganzen Vorgeschichte dahin. Und dann ist ja eben die Woche dann jetzt das passiert, womit man schon am Tag von der Mislintat-Entlassung das erstmalig gehört hat, dass Labbadia plötzlich ein Kandidat war. Und im ersten Moment, ich glaube, da ging es den meisten von euch oder uns allen so, du hast es als diesen Running Gag gesehen, der quasi schon Jahre davor immer, ja, bring wieder den Labbadia, alles gut, das kann nicht dein Ernst sein. Nur das kam dann ja nicht mehr von irgendwelchen dubiosen Seiten, sondern es kam dann schon von halbwegs seriösen Seiten wie T-Online, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwelche ja kompletten Lügen in die Welt zu setzen. Also die wissen eigentlich schon, über was sie berichten. Und dann liest du das nochmal durch und dann denkst du, nee, das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht wirklich euer Ernst sein, dass ihr Bruno Labbadia hier nochmal anbringt. Und wie gesagt, dann wird ja aber auch sofort so klar, warum, wie gesagt, das mit dem Sportdirektor das alles nie funktionieren hätte, weil Mislintat da niemals, aber wirklich niemals seine Zustimmung gegeben hätte, einen wie Bruno Labbadia zu holen.
Wo ich da nochmal sagen muss, es war ja wirklich das erste T-Online, was es aber eigentlich auch nicht so bekannt ist, beim VfB die Neuigkeiten zu haben. Also generell mal, das besprechen wir sicherlich nachher auch nochmal, wie plötzlich auf einmal wieder alle Infos irgendwo in der Presse sind, bevor der VfB sie bekannt gibt. Aber dann so, ja, erst habe ich auch gedacht, das wäre ein Scherz, aber dann haben auch gerade eben die in Stuttgart ansässigen Journalisten das nicht dementiert. Und ja, dann war es halt doch irgendwann, war es leider kein Scherz mehr.
Wie ging es dann weiter? Dann war erst quasi Bruno, ist rumgeschwebt. Und dann die nächste Meldung, die kam, und ich glaube, das sind dann so die ganzen Dämme gebrochen. Und dann wurde bekannt gegeben, der Vertrag wird bis 2025 gehen.
Erst hieß es 24 nur in der Presse und dann haben sie, glaube ich, noch näher drauf
gelegt. Genau, dann kam es, war Sky, glaube ich, als erstes. Und was dann auch die anderen bestätigt haben, einen Vertrag bis 2025. Und da denkst du dir, wow, ich bin VfB-Fan. Ich weiß, wie lange die Trainer bei uns sind. Da war Rino wirklich eine Ausnahme. Ich weiß, wie lange ein Trainer in der Bundesliga aktiv ist. Wie zur Hölle kommen wir auf 2,5 Jahre Vertrag? Für einen Trainer, der selber in den letzten Jahren irgendwie maximal irgendwo so 1,5 Jahre an einer Station war, mit Ausnahme auch bei uns, da war er ein bisschen länger, da denkst du echt, Respekt. Das ist wirklich, wir haben schon über das Thema Finanzen beim VfB in letzter Zeit öfter sprechen müssen und dann gibst du so einem Trainer einen 2,5 Jahre Vertrag plus Co-Trainer plus Fitnesstrainer.
Wow. 2 Co-Trainer und dazu noch, also das ist nur eine Vermutung, ich kenne die Zahl nicht oder habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, aber ein Labbadia wird auch nicht nur das verdienen, wie vielleicht ein jüngerer Nachwuchstrainer das bekommt, wenn er am Anfang seiner Karriere ist, so meine Vermutung mal.
Das Gehalt von Labbadia wird sicher im Bundesliga-Mittelfeld, also ich glaube jetzt nicht, dass er absoluter Spitzenverdiener sein wird, aber ich denke mal, er hat trotzdem irgendwie so einen Namen in der Szene, dass er wahrscheinlich von seiner Verhandlungsbasis da nicht ganz schlecht aufgestellt ist, wenn er bei einem Bundesliga-Verein im Gespräch ist.
Er scheint so gut aufgestellt zu sein, dass er 2,5 Jahre Vertrag durchdrücken kann. Ich weiß nicht, mit was er Alex Werle gedroht hat. Du, ich habe da hier eine Anfrage aus Dortmund und München. Also, gell? Also, wenn du jetzt nicht zusagst, ich unterschreibe da. Also, ich weiß nicht, was er gegen die in der Hand gehabt hat, aber wie gesagt, 2,5 Jahre sitzt. Also aus meiner Warte, klar, das andere Sinnvollste wäre gewesen. Junge, du hältst die Klasse, kriegst ein Jahr extra. Überhaupt kein Thema. Und selbst wenn man sagt, ja, okay, Mensch, wir trauen sie ihm doch zu, mach 1,5 Jahre und wenn es dann gut läuft, gib ihm eine Option. Aber fix 2,5 Jahre, das ist schon ein Brett. Das ist schon ein echtes Brett.
Es wirkt halt, die ganze Situation wirkt, also für mich persönlich, ab dem Moment, wo ich die offizielle Bestätigung dann auch, das lässt sich wirklich schwer beschreiben, weil du hattest solche Nachrichten, die hast du jahrelang auf Twitter immer wieder mal verfolgt, aber es waren halt immer wieder hast den Accountname angeguckt und hast irgendeinen Unterstrich gesehen oder irgendein Komma zu viel und warst dann wieder beruhigt, aber das wirklich diese, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein paar Stunden gefühlt vergangen, seit diese Nachricht offiziell ist, und so richtig fassen kann ich das eigentlich immer noch nicht. Also auch wenn du die letzte Amtszeit von Labbadia dann gerade so dieses Ende auch dir anschaust, das war damals wirklich so ein, ja, wie jetzt eigentlich bei Mislintat, kann man sagen. Das war damals so, da bestand so eine Einigkeit, dass das keinen Sinn mehr macht, diese Zusammensetzung, dass du es dir wirklich überhaupt nicht vorstellen kannst, dass dieser Trainer, meistens
hier nochmal auftaucht,
circa 10 Jahre später, gut, ja, ist einige Zeit ins Land gegangen, aber dass dieser Trainer hier wirklich nochmal Cheftrainer des VfB Stuttgart wird, in einer Konstellation, wo es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht passt, weil auch wenn du dir, da wird man sicher auch gleich mit unserem Gast noch drauf eingehen, da scheint sich ja auch was bewegt zu haben, aber auch wenn du dir anschaust, wie Labbadia auch in seiner ersten Amtszeit bei uns agiert hat, und da kann ich es halt wirklich im eigenen Leib beurteilen, er hat ja nicht nur, muss man ja zugeben, er hat nicht nur schlechte Arbeit hier geleistet, das wird man auch noch einordnen, weil natürlich damals auch die Voraussetzungen ganz andere waren, zu denen er hier eingestiegen ist. Aber es ist ja schon ein Trainer, der dir eine gewisse, ich versuche die positiven Zeiten abzugewinnen, auch wenn mir das bei Labbadia schwerfällt, aber es ist ja schon ein Trainer, der dir eine gewisse Stabilität verleiht, der mit relativ, ja, taktisch jetzt keine großen Abenteuer wagt, hat er auch damals meistens im 4-4-2 oder 4-2-3-1 dann agiert, mit relativ, ja, wenig taktischen Freiheiten auch für die Spieler. Und das ist ja immer so ein Effekt, das hatten wir auch unter Korkut ja auch, als wir das zum letzten Mal dann mitgemacht haben beim VfB. Es ist ja schon sowas, was, man sieht es ja auch, Union Berlin ist das beste Beispiel, zum Beispiel auch in der Bundesliga, das funktioniert ja oftmals besser, als man denkt. Und aber das Grundproblem, das ich im Moment auch sehe, diese Entscheidung pro Labbadia, die passt für mich auch überhaupt nicht mit dem Kader, den wir im Moment haben, zusammen.
Null.
Weil das sind ja viele Spieler, die so freigeistig unterwegs sind. Wenn ich an Koulibaly denke, auch an selbst einen Chris Führig.
Silas.
Der auch Freiheiten sucht. Silas, ein Thiago Thomas. Das sind alles Spieler, die in dieses Korsett, das Labbadia meistens seinen Mannschaften, auch in Wolfsburg war das auch, ja, wahrnehmbar, übergestülpt hat, das für mich im Moment überhaupt nicht zusammenpasst. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob diese Illusion quasi, Labbadia bewahrte ich auf jeden Fall vom Abstieg, egal was passiert, ob das wirklich mit diesem Kader zutrifft. Das sehe ich im Moment noch nicht ganz so sicher, wie da jetzt viele, weil im Moment ist ja die Stimmungslage dann auch so ein bisschen in die Richtung, gut, es macht eigentlich keinen Sinn, aber gut, er bringt zumindest mal für die erste Zeit sportlichen Erfolg. Da bin ich im Moment echt noch zwiegespalten.
Lass uns an dem Punkt doch vielleicht einfach auch eben Marc mit reinholen, der Labbadia in seiner letzten Station verfolgt hat und der selber gesagt hat, er sieht ein bisschen als unterschätzt an. Und ich glaube, daher wird die Diskussion jetzt mit ihm noch ein bisschen interessanter. Ich würde mal gucken, ob wir ihn hier direkt reinkriegen. Ich würde ihn jetzt hier einmal anrufen. Dann schauen wir mal, ob der hier mit reinkommt. Und dann bin ich gespannt, was er zum Thema Bruno Labbadia sagen wird.
Ja, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Marc. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, ich freue mich. Hi.
Genau, vielleicht bevor wir direkt einsteigen, wir sind schon so ein bisschen bei Bruno gelandet, Labbadia. Mhm. Werden dich nicht alle kennen. Marc ist nicht nur Podcast, er schreibt für Hertha Base, nimmt auf und du machst noch ein paar Sachen nebenher. Vielleicht sagst du einfach, wenn du magst, ein paar Worte zu dir, dass die dich noch nicht über Twitter vielleicht kennen, wissen. Mit
was natürlich eine Frechheit ist.
Es ist ein total, verstehe ich nicht, weil also Marc ist, ich habe das vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, Marc ist eigentlich so ein ganz heimlicher VfB-Fan, der gibt es noch nicht zu.
Exakt, ja. Nee, Schwäche für den VfB habe ich tatsächlich irgendwie, einfach weil ich 95er-Jahrgang bin und Mario Gomez eine Zeit lang natürlich dementsprechend das große Idol war. Aber abseits dessen, ja, habe ich Hertha Base zusammen mit Marcel gegründet, was ein Hertha Blog und später dann auch ein Hertha Podcast wurde, was jetzt seit vielen Jahren läuft. Und dazu bin ich freier Sportjournalist, schreibe seit Januar vor allem für den RBB, aber auch für 90plus und habe auch schon ein paar Sachen für Tagesspiele und so geschrieben und bahne mir so langsam den Weg in diese Branche und ja, das passiert so neben meinem Studium und das bin ich.
Danke dir. Genau, wir sind, also vom Thema her, wir haben jetzt gerade schon so über Bruno angefangen, über seine letzte Zeit und so die Vorstellung, dass wir uns gerade, wir tun uns sehr schwer da, mit der Vorstellung, dass er mit diesem Kader, den er bei uns vorfindet, gut arbeiten kann. Und du hast mir ja schon in den letzten Tagen auf Twitter, hast du ja schon so ein bisschen eben durchklingen lassen, dass du findest, dass Bruno so ein bisschen unterschätzt ist. Mhm.
Wo soll man da einsteigen? Ja, also ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch seine Laufbahn. Nun bin ich natürlich in der VfB-Zeit längst nicht so drin wie ihr, das ist vollkommen klar. Aber wenn ich das so overall betrachte bei Labbadia, habe ich das Gefühl, dass die Vereine vor und nach ihm, bei denen er war, selten besser dann dastanden. Er hat in Wolfsburg, finde ich, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Seine HSV-Zeit war insgesamt, wenn man sich dann den HSV danach und auch davor angeguckt hat, gut. Und ich finde auch, dass er bei Hertha mehr Opfer der Umstände gewesen ist als Teil des Problems, wenn man das so formulieren möchte. Und dementsprechend, ja, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass oft, es gibt ja diese Neudeutsch, sage ich jetzt mal, Meme-Trainer, also wenn irgendwo ein Trainerstuhl frei wird, werden die lustigen Witzchen gemacht, dass ja Peter Neururer schon vorgefahren ist und Taifun Korkut schon auf der Geschäftsstelle ist, mit denen habt ihr ja auch Erfahrung gemacht. Ja,
ihr auch.
Und wir auch. Da, es gibt eh eine ganz gute Schnittmenge mittlerweile, glaube ich, auch mit Bobic und Co. Aber da wird dann auch manchmal so ein Bruno Labbadia genannt und ich finde, in diese Trainerkategorie gehört er einfach nicht. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich aber auch im weiteren Gespräch dazu.
Genau, also es war ja so, also für dich so mal zu rückblicken, dass es war bei uns, hat er ja auch den VfB im Abstiegskampf übernommen. Ja,
ja.
Wir waren im Abstiegskampf, haben dann eine wirklich super Rückrunde gespielt. Also ja dieses Klassische, was man von ihm eigentlich erwartet hat, das ist passiert. Also die erste, diese sehr gute Rückrunde, stabilisiert, ja, nicht unbedingt immer verdient gewonnen, so auch, wie gesagt, so ein bisschen wie der Korkut-Effekt bei uns dann. Die zweite Saison war eigentlich wirklich sehr ansehbar. Wir sind auf Platz 6 gelandet, also wirklich sportlich die letzte erfolgreiche Saison beim VfB. Aber du musst halt auch mal gucken, wer damals so alles im Kader stand. Ja? Also der Kader, den er übernommen hat, der war im Jahr davor noch im Champions League Achtelfinale. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die komplette Rumpelmannschaft auf dem Platz stand. Also so ein paar Leute wie Kakao, Tusky, Del Pierre, Molinaro. Also da waren einfach auch schon wirklich richtig gute Kicker noch dabei. Also das muss man wirklich fairerweise auch sagen. Das heißt, er hat ein ganz gutes Spielermaterial. Und dann war es eben so, dass die in der darauffolgenden Saison ist halt das passiert, das, was man Labbadia oft vorwirft, dass er zwar so die Mannschaft erstmal hochbringt, aber es dann nicht weiterentwickeln kann. Also was ist bei uns passiert, die Mannschaft ist sportlich überhaupt nicht vorangekommen. Es waren extrem schlimme Spiele, wirklich, die ich da im Stadion mit anschauen können. Die Taktik bestand aus Abstößen von Ulle, die entweder im Ausgelandet sind oder auf dem Kopf von Harnik. Und Harnik irgendwie versucht hat, die Bälle zu verteilen. Also das war so quasi die letzte Saison unter ihm. Man ist noch in das DFB-Pokalfinale gekommen. Das hört sich immer total super an, muss man fairerweise sagen. Wir hatten 3 Zweitligisten, ja, und dann im Halbfinale Freiburg, die wir geschlagen haben. Also kann man natürlich, man muss erst ins Finale kommen, ganz klar. Und dann war er noch eben, wie viele Spiele waren es noch? Jens, du weißt es wahrscheinlich, 3 Spiele oder 4 Spiele.
Also 3 Bundesligaspiele und das Pokalspiel dann.
Genau.
Also 4 Pflichtspiele noch in seiner letzten Runde dann.
Ja, genau.
Obwohl man auch generell sagen muss, also ich kann es dir nicht mal genaue Spiele sagen, aber er stand öfters auch mal vor ihm aus und hat sich dann genau durch einen Sieg oder die Mannschaft mit ihm zusammen gerettet oder dann auch mal ein höherer Sieg, wo er dann sich mal wieder ein bisschen freigeschoben hat. Also es war, auch wenn es so klar klingt, da stand auch öfters mal kurz vorm Aus, zumindest das halt, was in der Presse rumging.
Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Da kann man auch wieder den Bogen zu Hertha dann spannen. In seiner letzten vollen Saison beim VfB. Martin hat es ja angesprochen, da ging es ja sportlich doch sehr bergab, wenn man von dem Pokalabenteuer mal ansieht. Trotzdem wurde ja im knappes halbes Jahr vor Saisonende damals sein Vertrag ja auch noch von damals Bobic. Zur Verwunderung von einigen im Umfeld, bin ich zu sagen allen, weil es damals auch wirklich eine relativ schwache sportliche Phase war. Damals noch bis 2015 dann verlängert von Bobic, was sich im Nachhinein zu einem finanziellen Fiasko natürlich auch entwickelt hat, weil das so dann die Phase war, wo es wirklich dieses Hamsterrad losging, wo wir quasi teilweise 3 oder 4 Trainer auf dem Gehaltszettel hatten. Und da kann man vielleicht so ein bisschen dann den Bogen spannen, halt dieses Problem. Wie gesagt, Martin hat es angesprochen, die guten ersten Jahre und die ersten beiden Jahre und dann dieser völlige Rückschritt dann zum Schluss, wo ja wirklich überhaupt keine Entwicklung mehr zu sehen war.
Und dann fand ich einen sehr interessanten Punkt. Und da hast du mir nämlich schon auf Twitter quasi korrigiert oder mir was Nettes, nicht korrigiert, ist falsch, einfach was dazu geschrieben. das hat sich jetzt total falsch angehört, war es auch nicht, du hast einfach was ergänzt. Und zwar, ich habe einen interessanten Artikel gefunden, der nach dem Abgang von Bruno Labbadia, also seinem ersten Abgang hier, geschrieben wurde, der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten eben. Was ein Problem von Labbadia war definitiv seine Arbeit mit den Jugendspielern. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Das waren eher alles ältere, gesetzte Spieler, ja, also einfach mit einer gewissen Erfahrung. Und über junge Spieler hat er selber gesagt, die müssen sich das verdienen. Ja, also das heißt, die müssen quasi Vollgas geben, das musst du dir verdienen, dass du Bundesliga spielen darfst. Und er hat die jungen Spieler halt wirklich eher vorsichtig gesagt ignoriert. Ja, und unter seiner Laufbahn sind die Herren Leno und Kimmich vom VfB weggewechselt, wobei das mit Sicherheit nicht nur ihm anzulasten ist. Da hat Bobic auch ein Wörtchen mitgesprochen. Und dann hast du gesagt, nee, Moment, das sah bei uns ein bisschen anders aus. Und das fand ich ziemlich interessant.
Ja, also Bruno Labbadia, muss man sagen, hat zu einem sehr eigenartigen Zeitpunkt bei Hertha übernommen, denn es war die Phase des Corona-Stopps. Einen Monat vor dem Restart hatte er dann das Traineramt übernommen, was auch der ausschlaggebende Punkt war, dass er dort übernommen hat, weil er gesagt hat, er wollte eigentlich keinen Verein mehr innerhalb einer Saison übernehmen. Die Situation war aber natürlich eine andere. Er hatte gefühlt eine Vorbereitung mit der Mannschaft. Und in dieser Vorbereitungsphase, auch wahrscheinlich um einen Corona-Kader aufzustellen, musste es sich ja möglichst breit aufstellen, weil plötzlich der 7 Spieler wegbrechen konnten, aber trotzdem wahrscheinlich auch aus einer intrinsischen Motivation, weil es sich dann im Nachhinein bewährt hatte, hat er extrem viele Talente in diese Vorbereitung eingebunden, um sich da einen ganz einheitlichen Eindruck zu machen. Und letztendlich war es dann so, dass er in dieser zweiten Saisonhälfte, die er dann ja übernommen hatte, hat er tatsächlich erstmal weniger auf junge Spieler gesetzt, was aber, glaube ich, auch einfach der sportlichen Situation geschuldet war. Hertha steckte, also davor gab es die Herren Čović, Klinsmann und Nuri, die diese Mannschaft fußballerisch komplett heruntergewirtschaftet hatten. Es war die schlimmste Phase, die ich als Hertha-Fan und Beobachter miterlebt habe. Es ging alles den Bach runter und er hat in einer wirklich schlimmen Phase übernommen und es ging erstmal darum, diese Mannschaft in dieser Liga zu halten und Stabilität aufzubauen. Und das hat er dadurch gemacht, dass er schon die mitunter älteste Mannschaft, die möglich war, aufs Feld geschickt hat mit den Ibišević und Pekarics der Welt, was aber total verständlich war. Und zur neuen Saison aber, und das ging aber auch schon in den letzten Spielen, als man schon komfortabel gerettet war, das muss man eben auch sagen, auch das hat er bei Hertha ja sehr gut hinbekommen, hat es schon angefangen, dass er junge Spieler eingebaut hat. Also unter ihm haben Jessic Nankam, Lazar Samardžić und Marton Dardai die ersten Schritte im Profiteam gemacht und letztendlich auch ihre ersten Bundesliga-Partien bestritten. Und diese wurden aktiv gefördert und das hat eindeutig den Eindruck vermittelt. Luka Netz wäre sicherlich als nächstes gekommen, bloß der war noch so jung, den hätte Labbadia quasi innerhalb der Saison entwickeln müssen und dann ist er in der Saison ja aber gegangen. Aber ein Auge für Talente, das muss man isoliert bei Hertha einfach so, darüber kann ich am ehesten sprechen, betrachten. Ein Auge für Talente hatte er auf jeden Fall.
Das, wie gesagt, fand ich einen total interessanten Einwurf von dir. Und was ich jetzt quasi auch uns VfB-Fans hier mitgeben möchte, das gibt dann schon so ein bisschen Hoffnung, dass er sich halt einfach seit seinem letzten Abgang in den gut zehn Jahren, hast du ja auch gesagt, Jens, sind es fast, dass er sich weiterentwickelt hat. Also dass da einfach der Labbadia nicht mehr der Labbadia ist, den wir noch kennen. Ihr habt alle eigentlich schon jetzt auch Wolfsburg angesprochen. Das war eigentlich auch so vom Fußball her eigentlich nicht das, was wir vom VfB kannten, vom Also was in Wolfsburg gespielt hat, das war eher, wie, wenn ich das richtig im Kopf habe, das war eher so recht dominanter Fußball. Also
das war, ja, das war wirklich fantastisch, was Wolfsburg gemacht hat. Auch die hatte er ja im Abstiegskampf übernommen. Genau. Auch wieder so eine Truppe mit an sich guten Spielern, aber zusammengewürfelter Haufen, möglichst schnell eine Einheit draus geformt und plötzlich, und dann hat er aus Wolfsburg nach Bayern und Dortmund die einzige Mannschaft der Liga gemacht, die Ballbesitzfußball gespielt hat. Und das sogar ansehnlich. Das war jetzt nicht nur, wir haben keine Idee und schieben den Ball einfach in der Viererkette rum, hinten rum, Scheiße, haben wir das in Berlin immer genannt unter Pal Dardai, weil man sich so dachte, ja gut, jetzt habt ihr den Ball, aber passiert halt nichts. So war es nicht. Das war konstruktiver Ballbesitzfußball. Für mich die schwerste Disziplin, die es im Fußball gibt. Deswegen machen es ja so wenige und deswegen besteht die Bundesliga auch aus Konter-Gegenpressing-Teams. Und er hat da eine ganz andere Note gesetzt und hat diesen Verein wirklich weiterentwickelt, so dass dann Glasner ja übernommen hatte, also den Verein da ja auch nicht in Schutt und Asche hinterlegt oder so oder abgegeben. Und die Station in Wolfsburg endete ja auch nicht, weil man nicht sportlich mit ihm zufrieden war, sondern weil er und Schmadtke nicht mehr miteinander konnten. Und auch da würde ich jetzt einfach mal sagen, die weiteren Jahre haben es gezeigt, er war nicht der letzte und auch nicht der erste Trainer, der nicht mehr mit Schmadtke konnte. Also das würde ich auch da Labbadia nicht negativ auslegen. Das haben ja wirklich viele Trainer dann noch zu spüren bekommen.
Wollte ich gerade sagen, wenn du Schmadtke als Sportdirektor hast, dann ist eine 50-50 Chance, dass auch mal der andere schuld ist. Also in dem Fall der Sportdirektor. Weil also das habe ich auch so, wenn du Schmadtke so ein bisschen verfolgst, da klappt es oft nicht mehr. Und wie gesagt, also so, wenn du auf Wolfsburg ein bisschen guckst, wenn du so jetzt auch diese Aspekte, die du jetzt ein bisschen von der Jugendarbeit beschrieben hast, erzählt hast, sollte man halt, auch wenn es echt, glaube ich, echt uns VfB-Fans wirklich schwerfällt, sollte man halt schon gucken und zu sagen, hey, okay, er kriegt seine zweite Chance, uns bleibt eh nichts anderes übrig, aber vielleicht müssen wir echt gucken, diese erste Station von ihm, so gut es geht, irgendwie auszuklammern. Ja, also es waren komplett andere Voraussetzungen, du hast einen anderen Kader gehabt. Das Einzige, was uns eint, wie 10 Jahre jetzt ist, wir haben kein Geld. Das ist mit Sicherheit gleich geblieben. Also Mislintat musste Transferüberschüsse erzielen. Das war auch damals unter Bobic letztendlich der Fall, weil damals hatten wir einen Champions League-Kader, von dem wir runter mussten. War finanziell damals wie heute einfach nicht gut. Das heißt, das ist mit Sicherheit gleich geblieben. Also er hat mit Sicherheit nicht die allereinfachsten Voraussetzungen. Ich bin gespannt, ob überhaupt im Winter Transferfenster, ob man ihm überhaupt irgendwie etwas zugestehen wird, da jemanden zu verpflichten. Da bin ich echt gespannt. Oder ob das eben nur geht, wenn uns zum Beispiel Sosa verlässt.
Ja, ja. Aber was... Ich habe heute ja auch beim Konkurrenzprodukt rund um den Brustring schriftlich Rede und Antwort
gestanden. Ah, okay.
Kann ich jetzt zugeben.
Alles gut.
Grüße an Lennart an der Stelle. Und was ich da auch geschrieben habe, und ich weiß, dass das schwerfällt, und ich bin auch ein verbranntes Kind so. Ne? Ich bin auch krisengebeutelt und es fällt schwer, aber manchmal den nüchternen Blick zu behalten. Aber ich glaube, was so die größte Mammutaufgabe jetzt für das VfB-Umfeld ist, ist erstmal zum einen die erste Amtszeit sein zu lassen und gleichzeitig Labbadia nicht Teil. Also man ist, glaube ich, sehr mit sehr guten Gründen sauer auf das, was gerade mit dem VfB passiert. So, was ich von außen beobachte, mit Werle und Co. Und gleichzeitig muss man aber Labbadia unabhängig davon betrachten. Er ist nicht Teil dieses Klüngels, so wie ich das verstehe. Und da muss man ihm quasi einen frischen Start ermöglichen. Weil am Ende profitiert man auch nur davon, wenn man ihm keinen Druck macht, wenn er erstmal arbeiten darf. Das muss ja der einzige Weg sein. Wir kennen das in Berlin jetzt gerade auch mit Sandro Schwarz, dass man einfach dem Trainer auch einen gewissen Vertrauensvorschuss geben muss, weil die Frage natürlich auch immer ist, was ist die Alternative und würde es dem Trainer es einfacher machen, wenn man ihm jetzt einen schweren Start verschafft? Aber ich verstehe, dass das emotional eine sehr, sehr schwierige Kiste ist und man sich da sehr zurückhalten muss.
Die Gedanken hatte ich auch schon. Also ich gebe wirklich gerne Leuten eine Chance, auch beim VfB, irgendwelchen Leuten, die jetzt nicht unbedingt so die Leute begeistert waren. Aber selbst da fällt mir einfach gerade schwer. Wie gesagt, das liegt vielleicht nicht mal direkt an ihm, sondern einfach an der kompletten Situation, wie es dazu gekommen ist. Also ja, ich bin wirklich gespannt, was auch vielleicht viel daran liegen wird, wie es dann einfach losgeht. Wo du aber jetzt auch, wo du vorhin gesagt hattest, bei Hertha World auch nur eingestiegen ist, weil es damals die Corona-Vorbereitung gibt, hat er jetzt eigentlich eine relativ gute Chance. Sonst hatte noch kein Trainer so lang im Winter jetzt Zeit. Jetzt am 12. ist Start, zwischendurch wird Weihnachten nochmal ein bisschen Pause sein. Dann fängt es ja auch erst Mitte, Ende Januar in Deutschland an, dass ihr wirklich eine gute Zeit haben mit Vorbereitung und auch eben, dass es kaum Spieler gibt, die auf Länderspielreisen waren, außer die drei jetzt. Also hat er wirklich eine komplette Vorbereitung, die es nicht mal so im Sommer die letzten Jahre ergab, weil es durch die vielen Länderspielpausen und Turnieren.
Ich fand es spannend, beim Amtsantritt bei Hertha sagte Labbadia, dessen Name ja schon, er kam ja im, muss ich jetzt nochmal genau nachgucken, was das genaue Datum war, aber er hätte schon im Sommer kommen können, da schwirrte der Name bereits rum, man hatte sich dann für die interne Lösung mit Ante Čović entschieden, wollte quasi diesen, ich sag mal, Mainz oder Freiburg Weg gehen, wir bilden unsere Trainer aus und nach Paul Dardai kommt dann der nächste aus der eigenen Schmiede. Es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Und genau, Labbadia kam dann im April und er sagte auf der PK damals, ich muss nicht mehr alles machen. Jetzt ist, weil Labbadia ist ja auch wirklich ein Kind dieser Bundesliga, ne, zum einen als Spieler, aber auch als Trainer viel mitgenommen und was er damit, glaube ich, sagen will, ist, er sucht sich seine Station jetzt wirklich mit Sorgfalt aus und deswegen liegen ja teilweise zwischen seinen Stationen mittlerweile auch recht lange Zeiten, das muss man ja so festhalten, der ist ja nun nicht ständig im Trainerkarussell und was man aber daraus ableiten kann und das hat er bei Hertha wirklich vom ersten Tag an gelebt, wenn er sich für etwas entscheidet, dann zu 100% und dann brennt er für die Aufgabe und dass diesen Eifer, diesen Ehrgeiz, diese Arbeitsmoral hat er bei Hertha bis vom ersten bis zum letzten Tag gelebt, auch danach quasi, weil er hätte sicherlich Grund gehabt in diesen chaotischen Zeiten, wurden ihm bestimmt Gründe genug geliefert, nach der Entlassung vielleicht noch irgendwie nachzutreten oder ein erklärendes Interview zu geben oder sonst was. Es kam nichts. Er hat nie wieder ein Wort über Hertha verloren und das fand ich ehrlich gesagt, das ehrt ihn irgendwo, denn er hat unter wirklich schlimmen Umständen gearbeitet. Er hat damals ja, ich kann ja vielleicht ganz kurz auf die Hertha-Zeit als Ganzes eingehen. Es war so, dass er, wie gesagt, damals übernommen hatte und diese völlig verunsicherte Mannschaft ohne jegliches Ziel, ohne jegliche Richtung hat er in kürzester Zeit wieder stabilisiert. Man hat plötzlich wirklich guten Fußball sogar gespielt. Das hatte Dynamik, das hatte Herz. Man hat damals sogar das Derby, das Stadtderby gegen Union mit 4-0 gewonnen. Und wirklich tollen Fußball teilweise fast schon gespielt und ist so, wie gesagt, relativ komfortabel dann beim Saisonziel Klassenerhalt angekommen. Es waren paar Spieltage vor Saisonschluss schon durch das Ding. Man ist dann, glaube ich, sogar noch Elfter geworden. Und in der Saison darauf, woran es dann gescheitert ist, weil das ist ja ganz wichtig zu wissen, woran ist es denn gescheitert? Es war eine wirklich furchterregende Transferphase. Es war so, dass Hertha in dem Bobic, Sommer zuvor...
Oder? Bitte? Das war Bobic, oder?
Nein, das war
noch nicht. Michael Preetz. Ach, das war noch Preetz, okay, sorry. Okay.
Bobic kam vergangenen Sommer. Okay, also vergangenen Sommer, ja, okay. Also Sommer vor einem Jahr. So. Okay. Damals war es Michael Preetz und es war so, dass zum einen, also ein Jahr vorher ist Fabian Lustenberg gegangen und in dem angesprochenen Sommer sind Salomon Kalou, Vedat Ibišević, Per Schellbrett und Thomas Kraft gegangen. Also sind innerhalb eines Jahres alle fünf Achsenspieler, alle fünf Führungsspieler dieser Mannschaft gegangen, die sowohl auf dem Feld als auch besonders in der Kabine, das war das Gesicht des Teams. So, die haben diese Mannschaft geführt. Die haben Verantwortung auch übernommen in der Phase, in der dann Labbadia auf sie gesetzt hat. Und die waren plötzlich alle weg. Und es gab ein komplettes Führungsvakuum, was auch nicht mit extern dazugeholten Führungsspielern gefüllt wurde. Stattdessen wurde wild eingekauft, mit Windhorst-Millionen um sich geschmissen, die letztendlich wiederum auch teilweise verspätet kamen, sodass gewisse Transferziele, die sicherlich auch Wunschspieler von Labbadia gewesen wären, nicht finalisiert werden konnten, weil plötzlich doch nicht das versprochene Geld da war. Wie gesagt, sehr chaotische Zeiten. Aber es kamen super viele Spieler mit kaum bis gar keiner Bundesliga-Erfahrung aus fünf verschiedenen Nationen, die alle unterschiedliche Sprachen und das war plötzlich wieder ein nicht zusammenpassender Kader aus Einzelteilen, der für jeden Trainer auf dieser Welt, glaube ich, überfordernd gewirkt hätte, weil es gar keine Teamchemie plötzlich mehr gab. Die wurde aufgebrochen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass Labbadia keinerlei Spieler quasi bekommen hat, die seiner Spielidee entsprachen. Labbadia hat bei Hertha einfach, weil er, glaube ich, zu dem Ballbesitzspiel gar nicht mehr kam in der Zeit, in der Entwicklung, hat Labbadia einen umschaltlastigen und flügellastigen Fußball gespielt. Und der war wirklich sehr flügellastig. Das hat sowohl die Außenverteidiger als auch die offensiven Außenbahnen betroffen. Immer in einem klaren 4-3-3 oder 4-2-3-1. Das, was er auch schon Wolfsburg hat spielen lassen. Und hat aber keinen einzigen offensiven Flügelspieler dazu bekommen, obwohl Hertha da schon große Probleme auf der Position hatte. Mit John Córdoba kam dann irgendwann der gewünschte Zielspieler, der allerdings auch erst spät kam, sodass die Abläufe kaum einzutrainieren waren. Dann hatte er auch noch Verletzungsprobleme und dahinter hattest du keinen mehr, der dieser Spielidee entsprach. Und es wurde fast schon, will man sagen, gegen ihn gearbeitet in dieser Transferperiode. Und das hat seine Arbeit extrem, extrem erschwert. Und er hat's dann, und das ist letztendlich darin gescheitert, dass er in der Phase bis dann zum Januar, war er dann ja noch Trainer, kein Gefühl mehr für diese Mannschaft entwickelt hat. Jedes Spiel hat irgendwie bei Null begonnen. Jedes Spiel hast du gemerkt, dann wurde mal an der Defensive gearbeitet, dann hat es in der Offensive nicht gepasst und andersrum. Das heißt, die Balance hat total gefehlt. Es gab einige Partien, in denen jetzt ganz knapp war, dass man vielleicht das Pendel mal auf die andere Seite schlägt und man vielleicht selber mal in den Lauf hätte kommen können. Es ist aber dann eben nie so gekommen. Und dadurch war das eine total unrunde Hinrunde. Und da muss man sagen, war Labbadia Opfer der Umstände, glaube ich. Was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht pragmatisch genug gewesen ist. Also dann irgendwann nicht gesagt hat, okay, ich habe nicht meine Flügelspieler, vielleicht muss ich umstellen, vielleicht muss ich von gewissen Ideen abrücken. Das hat er dann weniger getan. Er hat auch die Gegentorflut nicht stoppen können ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wenn man versteht, was ich all das gerade gesagt habe, dann kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass er nicht das alleinige Problem war oder der Hauptschuldige oder gar Ähnliches.
Wie hast du ihn in dieser, jetzt im Vergleich zum VfB zu seiner letzten Saison damals, wie hast du ihn in dieser Phase, wo es sportlich überhaupt nicht mehr lief, wahrgenommen? Ja. Weil beim VfB damals war natürlich am Ende das schon extrem zu beobachten, dass er sehr, sehr dünnhäutig wurde und auch sehr aggressiv dann gegenüber Vorwürfen.
Ich kenne die berühmte PK, so ist nicht. schwierig zu sagen. Also ich glaube, im Sommer hat er manchmal durchscheinen lassen, dass die Transfers noch nicht da sind, wo sie sind. Er hat sich aber auch immer wieder sehr pragmatisch gezeigt. Also das muss man auch sagen. Und es hat auch in der Saison schon ein paar Spiele gebraucht, bis man ihm das in irgendeiner Weise angemerkt hat. Er wurde frustrierter. Es kam zu einer Pressekonferenz nach einem Freiburg-Spiel. Hertha hatte gegen Freiburg gespielt und ich glaube 1-4 verloren. Und mal wieder hatten die Flügelspieler damals Matthäus Cunha und Dodi Lukebakio nicht das eingehalten, was sie sollten. Hertha hat viel zu mittig gespielt und eben nicht das Flügelspiel aufgezogen, was Labbadia gebraucht hat. Und er hat damals auf der PK halt gesagt, dass sich Gegner totlachen bei diesem Positionsspiel und hat vor allen Dingen Matthäus Cunha öffentlich kritisiert dafür, dass er sein Talent mit dieser Arbeitseinstellung und mit dieser fehlenden taktischen Disziplin, dass er damit sehr viel herschenkt und das Leben von sich, aber auch der Mannschaft schwer macht. So hat ihn da öffentlich kritisiert, hat es aber auch lange intern versucht und hat es dann irgendwann diesen Weg gewählt. Also er wirkte gereizt, er wirkte frustrierter. Er wurde jetzt aber trotzdem nicht patzig oder so. Wie gesagt, was ich anfangs ansprach, ich finde schon, dass er bis zum letzten Tag eine sehr gute Arbeitsmoral bewiesen hat. Man hat ihm krass angemerkt, wie sehr er das will. Der war, glaube ich, der Erste auf der Geschäftsstelle morgens und der Letzte, der ging. Der hat wirklich akribisch gearbeitet, um das Ruder irgendwie herumzureißen. Nur hatte die Saison aufgrund dieser schlimmen Kaderplanung, aufgrund gewisser Verfehlungen eine Eigendynamik dann angenommen, die mit ihm nicht mehr zu stoppen war. Und ich glaube, er war eigentlich der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Es sollte dann irgendwann nicht mehr sein. Und irgendwann braucht es einfach, das kennt man, diese Eigendynamik von Saisons, braucht es irgendwann einfach ein anderes Gesicht an der Seitenlinie, damit der Ball mal wieder über die Linie rollt. Und das muss dann nicht mal der bessere Trainer sein, der dann da steht. Und das war dann bei Labbadia so. Und dementsprechend war das, glaube ich, einfach, ja, ich finde es bis heute bitter und schade, wie diese Amtszeit verlaufen ist.
Ich glaube, das, was du ihm wirklich auf keiner Station, was man ihm wirklich nachsagen kann oder nicht nachsagen kann, ist, dass er eben nicht voll dabei ist mit vollem Einsatz. Also ich fand auch immer, dass du merkst es, wie er an der Seitenlinie agiert und wie er dann doch auch wenn er quasi so in dieses vielleicht dann eher patzige oder also wenn er bei den Pressekonferenzen vielleicht nicht mehr so arg, also ein bisschen eher emotional wird, das spricht ja eigentlich dafür, dass ein Trainer wirklich da bei der Sache dabei ist und seinen Job sehr, sehr ernst nimmt. Ja, also das war egal, ob in Stuttgart oder so, ich habe den nie erlebt, wie einer, der sagt, ja Gott, ist mir doch alles scheißegal, macht, was ihr wollt. Also er war immer sehr, sehr, wirklich sehr dabei. Und jetzt so von dem, was du erzählt hast, habe ich schon wirklich die Hoffnung, dass er sich einfach so von der Spielweise oder was er spielen lässt oder vielleicht einfach doch wirklich weiterentwickelt. Und wenn er dann noch das Auge vielleicht noch für den ein oder anderen Jugendspieler hat. Ich meine, es ist jetzt bei uns sind die Saison ja einige, haben ihre ersten Spiele gemacht, die aus der eigenen Jugend kamen. Also, was ja ein großer Wunsch, Herzenswunsch in diesem Verein ist, vor allem auch von einem auf dem Aufsichtsrat, von Aufsicht der Rainer Adrian, der Präsidium. Das ist ihm ja brutal wichtig, dass da mal wieder Leute aus der eigenen Jugend nachkommen. Und wie gesagt, die haben schon ihre ersten Schritte gemacht und vielleicht schafft es ja die eben doch ein bisschen weiterhin zu integrieren, auch wie gesagt, wenn es mit der Vorgeschichte beim VfB, wenn man es schwer glauben kann, aber wollen wir eben zugute halten. Es gab eine Entwicklung in den letzten 10 Jahren, also ich finde, du hast es sehr gut beschrieben und dann soll er hier zeigen, dass er eben nicht mehr der Bruno Labbadia ist, wie er 2013 eben gegangen ist, sondern dass es ein anderer Bruno Labbadia ist. Und ich finde, die faire Chance sollte man ihm auf jeden Fall geben.
Ich bin halt gespannt, wie er dann jetzt beim VfB Stuttgart erstmal am Anfang agiert, weil da hat er ja schon so seine Kniffe, auch taktisch einfach, worauf er setzt. Das wird sehr wahrscheinlich wieder erstmal der Flügelfokus sein, wieder ein Umschaltfokus mit einem Wand-Zielspieler vorne drin und starken Flankengebern. Da ist natürlich beim VfB die zentrale Frage, was passiert mit Borna Sosa im Winter?
Absolut.
Ja? Weil er, glaube ich, der absolute, das war ja auch unter anderen Trainern, aber auch besonders unter Bruno Labbadia, ein absoluter Schlüsselspieler sein könnte. Das muss man sagen. Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie die Flankenqualität anderer Flügelspieler gegeben ist. Also ich bin ein riesiger Silas-Fan, aber das ist ja eher der selber in die Mitte
geht. Ja, genau.
Und also, auch ein Wagnermann und so, das schreit für mich jetzt noch nicht nach Flankenqualität. Vorne hast du ja mit Guirassy und Pfeiffer schon großgewachsenen Stürmer, auch wenn ich glaube, dass Guirassy auch ja eher der mitspielende Stürmer sein will und jetzt gar nicht unbedingt der den ganzen Zeit den Kopf hinhält. Da bin ich einfach gespannt, wie er da die Mannschaft auf seine Spielidee eichen kann. Ich glaube schon, dass ihm Spieler wie Endo und so weiter gefallen werden, weil er schnell versucht, eine Achse zu finden mit erfahrenen Spielern, beziehungsweise einfach mit Führungsspielern. Die müssen ja dann nicht mal unbedingt schon 35 sein, damit es Führungsspieler sind, sondern einfach die Leute, die Verantwortung übernehmen. Mavropanos ist da sicherlich auch zu nennen. Das sind Spieler, die unter ihm, glaube ich, auch sehr gut funktionieren könnten. Also Pekka Rekatte unter ihm auch so den 17. Frühling, weil er die zu wertschätzen wusste. Es wird am Anfang auch, glaube ich, viel um Laufarbeit gehen. Hertha hat diese Rückrunde unter ihm auch deswegen so brilliert, weil diese Mannschaft aus dieser Vorbereitung, dieser Verkappten kam und einfach oftmals fitter als der Gegner wirkte. Man war lauffreudiger, man war spritziger. Die Frage, klar, das baut sich irgendwann, das nutzt sich ab. Da hat dann irgendwann bei Wolfsburg das Ballbesitzspiel quasi übernommen. Soweit kam es bei Hertha nicht. Aber wenn er einen Zielspieler hat, wenn er Flügelfokus fahren kann und wenn die Laufbereitschaft der Mannschaft gegeben ist, dann kann das absolut funktionieren.
Gerade die Laufbereitschaft, die du angesprochen hast, das war mit Sicherheit das, was uns nicht nur in der Saison echt gefehlt hat. Also bei den meisten Spielen, unsere Laufleistung war schlechter. Also man hat echt oft das Gefühl gehabt, da hat es wirklich dran gekrankt. Und ich glaube daran, da kannst du jetzt wirklich halt als neuer Trainer, das sind die Stellschrauben, die du hast. Und wie wir es jetzt schon festgestellt haben, du hast ja quasi eine komplette Vorbereitung, die du machen kannst. Und da hat er mit Sicherheit den Vorteil, dass er da den Fokus drauf setzen kann und ich denke am Anfang auch, also so vom Gefühl her würde ich dir zustimmen. Ich glaube, am Anfang sind es auch nicht unbedingt die jungen Spieler, die jetzt gleich in den ersten
Spielen. Nee, da wird es Systemopfer geben. Genau. Also ich glaube, richtig. So ein Enzo Milo oder so, die ersten Schritte gehen durften, die werden es unter ihm zwangsläufig erstmal schwer haben. Aber das ist ja immer, you can't eat the cake and have it. Also, ne, du kannst nicht einfach beides haben. Du kannst nicht auf der einen Seite wollen, dass du dich in der Liga hältst und stabilisierst und gleichzeitig wollen, dass 7 Eingewächse in der Stadt entstehen. Das beißt sich. Und da werden erstmal Spieler hinten überfallen. Und da kommt es auch auf die Moderationskünste eines Labadias an und eben auf die Geduld des Umfelds, das sich mit der Zeit auch wieder einpendeln kann.
Ja, und dann das, was du gesagt hast, dann war die Klasse gehalten bei euch und dann sind die rangekommen. Ja, ich meine, das wäre ja, man stelle sich vor, bei uns ist es auch so, ein paar Spieltage vor Ende, man merkt, das reicht, dass das Klassenhalt ist safe und die kommen dann, die Jungen, dann kannst du das denen ja auch argumentieren. Ja, kannst sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal hier, aber wenn das Ganze gesetzt ist, ihr werdet eure Chance kriegen. Und du das dann auch wirklich machst, dann ist das natürlich ein Weg, mit dem du vielleicht auch dann die Mannschaft eben ja auf deine Seite ziehen kannst. Wobei ich das glaube, was schon ist, was bei ihm einfach funktioniert, dieses Einheit bilden, diese Mannschaft zusammen, diese offene Aufgabe, in dem Fall den Klassenerhalt wirklich einstellen, fokussieren, das sind die Sachen, die ich ihm auch mit all dem, was da jetzt davor beim VfB war, wirklich zutraue, dass er es schafft, die Mannschaft in der Saison so zu pushen, dass du eben drinnen bleibst, sodass das die Laufbereitschaft.
Ja, wer das mit der damaligen Hertha-Mannschaft schafft, der schafft das mit allen. Also das muss man so sagen.
Damit können wir ja nur mit eigentlich besserem Gefühl in die, es ist ja immer schwer, Rückrunde zu sagen, Rest der Hinrunde, wie auch immer man es definiert, zu machen, schon mal ein bisschen besseren Gefühl und mal sehen, ja, wo es hingeht. Ich würde mal schon mal jetzt schätzen, langweilig wird's trotzdem nicht. So, ja, einfach aus dem Gefühl.
Aus härter Sicht natürlich auch blöd, was ich jetzt alles erzählt habe, weil super. Ich ja eigentlich nicht wünschen kann, dass all das in auch tatsächlich Wahrheit wird und sich so umsetzen wird. Das wird für Hertha natürlich dann eine etwas ekligere Zeit, weil man jetzt Stuttgart dann doch hinter sich wusste erstmal. Aber dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das liefern sich die beiden Vereine jetzt nun schon im zweiten Jahr in Folge. Das ist ja wirklich Wahnsinn, in welchem Gleichschritt man sich da teilweise bewegt. Mal gucken, wie es dann mit dem Trainerwechsel, was sich auszahlt, der Trainerwechsel oder die Trainerkontinuität.
Ich verstehe deine Sicht. Also bei uns, wir hatten jetzt ja mal ein bisschen Pause. Wir haben jetzt ja mal genossen, dass ein Trainer mal länger da ist. Haben wir das dann auch auf einer anderen Sicht eher mal immer das Pippern gehabt, wenn mal wieder bei irgendeinem nächsten Gegner mal wieder ein neuer Trainer auf der Bank saß. Also das kennen wir auch.
Und auch da wieder Schnittmenge Felix Magath, ne?
Oh. Oh. es ist eigentlich echt Wahnsinn, gerade mit Hertha, weil ich habe das so diese ganzen Chaos-Clubs jetzt mit bisschen so mit Ausnahme von Schalke, die haben immer irgendwie eine andere Trainerwahl. Aber es ist so mit Hertha und mit HSV gibt es schon sehr viele Überschneidungen, Thema Trainer und das ist wirklich immer sehr erstaunlich. Allerdings so, also okay, in den Farben getrennt, aber im Chaos komplett vereint, also wirklich.
Sandro Schwarz, 2026/27 dann in Stuttgart. Nein, wenn es nach mir geht, darf der auch die nächsten 20 Jahre bei Hertha Trainer bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, hoffentlich mit besserem Ende, die Stuttgart-Matarazzo-Geschichte. Da haben sich eigentlich zwei gefunden.
Ja, also wir kriegen dann eher wieder Bobisch oder so zurück. Das muss jetzt mal so schließen. Dass ich das erwähnt habe. Gleich werde ich rausgeschmissen.
Ich habe im Zeichen von der Rasenfunkaufnahme wirklich mal bewusst ein Hertha-Spiel länger gesehen als nur Zusammenfassung. Und das war das Spiel in Augsburg. Und da dachten wir schon, okay, so blöd ist das gar nicht. Vor allem, was da in der zweiten Halbzeit, was sie da gespielt haben, so das war gar nicht so schlecht. Das ist ja scheiße, ist aber unser Konkurrent, das ist nicht so.
Ja, man belohnt sich noch zu selten. Das muss man sagen, das bleibt bislang nach 15 Spielen hängen. Es hätten auch schon 5-6 Punkte mehr sein können. Das wäre von den Spielen her absolut verdient gewesen. Aber das erste Mal seit vielen Jahren ist ein Weg zu erkennen, eine Spielidee zu erkennen. Der Trainer identifiziert sich wirklich krass mit diesem Verein und den Menschen, die dort arbeiten. Das ist spürbar. Das ist das erste Mal seit Jahren, auch mit dem Verdienst von Kai Bernstein, das so, dass sich die Fans wieder gehört fühlen und dass es eine härtere Familie ist. Und das muss eigentlich alles positiv stimmen. Aber wir alle wissen, die härteste Währung im Fußball, und da werfe ich gerne 2 Euro ins Phrasenschwein, sind dann doch die Punkte. Das muss halt am Ende des Tages irgendwann auch stimmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann verlaufen wird. Aber ich glaube, das ist gerade schon ein sehr fußballromantisches Projekt, was bei Hertha gerade läuft, sich vom bösen Investor, klar, den hat man sich auch selbst ins Haus geholt und trotzdem wusste man ja nicht, was alles passieren wird, dass man sich von dem lossagt, einen Ex-Ultra zum Vereinspräsidenten wählt, der seinen Job gerade super macht. Das hat eigentlich alles gerade sehr viel Schönes und man kann eigentlich nur hoffen, aus so einer fußballromantischen Sicht, dass das alles aufgeht.
Ich will ja, also jetzt nicht irgendwie Stimmung
ja, ja, ja,
aber das hat sich gerade so ungefähr weiß, angehört, wie wir die letzten zwei Jahre gesprochen haben.
Kommt ja vielleicht die nächste Schnittmenge, wenn Friede jetzt demnächst am DFB übernimmt und vielleicht Sven Mislintat hat ja mal angerufen wird, who knows.
Bis vielleicht auf das Thema Präsident, aber das besprechen wir dann gleich mal noch. Damit wollen wir dich jetzt nicht auch noch belästigen und die Stimmung arg runterziehen.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, also ich habe so mittlerweile mit Hertha auch so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Also ich habe nachdem Union in Berlin irgendwann nachkam, okay, so wenn ich so nach Berlin gucke, so schlimm ist die hat er gar nicht.
Deswegen, aha, so, ja, das ja. Muss auch erstmal der Kontrast sein, ne?
Bin ich echt ehrlich, also wobei ich jetzt auch mit Union, also jetzt nicht so, da schieben ja viele VfB-Fans den kompletten Hass, also so ist es bei mir auch nicht. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsverein, aber so wenn ich jetzt so Berlin habe, dann denke ich so, ja, Gott, Hertha, so schlimm ist es doch gar nicht. Was ich dir sagen wollte, ist eigentlich genau, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche der Hertha natürlich bis auf das Spiel gegen uns.
Kann ich so zurückgeben.
Ja, wünsche ich euch echt alles Gute und ich fand es echt super und ich hoffe so ein paar VfB-Fans, inklusive mir, also ich muss das echt sagen, gehen mit ein bisschen anderen Gefühl jetzt an die Sache ran. Und,
ja, das ist ja eigentlich, habe ich euch die schlimmste Medizin der Welt gegeben, nämlich Hoffnung. Da hoffe ich natürlich, dass es das, dass ich hier nicht völligen Quark gelabert habe und man sich am Ende nochmal bei mir meldet und sagt, sag mal, was hast du denn eigentlich gerade für eine Scheiße verkauft?
18 mit 22 Punkten abgestiegen.
Ja, ja. Alter, was ja, war das für eine Scheiße? Vertraut mir. Ja. Nein. Wird kein Horrorszenario, das kann ich mir, das glaube ich tatsächlich nicht. Ob es das bis 25 wird und so weiter, das wird man alles sehen, aber.
Ja, genau. Das.
Naja.
Ich danke dir recht herzlich. Ja. Und wir hatten es ja schon, ich hatte eingangs gesagt, wir wollten, dass es nicht so spät für dich wird. Ich hoffe, es ist jetzt noch okay.
Ach, alles gut, alles gut.
Passt, super. Dann, wie gesagt, von unserer Warte aus, herzlichen Dank für deine Zeit. Für
sehr gerne. Infos.
Und wir hören uns vielleicht mal wieder in der Vor- oder Nachbesprechung zu einem Berlin-Spiel. Wer weiß, was da kommt.
Ja,
die nächsten Saison.
Dann drücke ich jetzt hier auf den roten Hörer, nicht wahr?
Alles klar. Ja. Vielen Dank.
Alles klar.
Schönen Abend. Schönen Abend.
Ciao.
Ciao. Ja, sehr spannend. Also ich fand es wirklich, weil man ja doch jetzt eher etwas vorbelastet in die Geschichte reingegangen ist. Ja, also es ist noch ein gewisses Aber, oder es ist absolut ein Aber da, ja, mit Vertragslänge und allem, was dazugehört, aber wenn man es jetzt vor allem versucht, die Rahmenbedingungen, also das ganze drumherum, Vogt, Werle, Mislintat, wenn man versucht, das mal alles auszuklammern, so gut es geht, und echt den Fokus auf das Sportliche zu setzen, zu sehen, dann kann man da vielleicht doch sagen, okay, er bekommt die Chance oder er wird seine Chance bekommen und vielleicht richtet er die Saison vielleicht sogar auch, vielleicht für die nächste Saison auch nicht ganz so schlimm. Man muss ja irgendwo mal ein bisschen Hoffnung oder mal versuchen, wieder was Positives zu verbreiten. Weil ich glaube, wir werden im Verein die nächsten Wochen und Monate wird es noch echt ziemlich zur Sache gehen. Das ist noch nicht überstanden, auch wenn Mislintat jetzt weg ist. Ich glaube, die nächsten Monate werden vereinstechnisch, AG-technisch echt noch interessant. Es kommt bald Gentner dazu, von dem man jetzt dann auch wirklich dann gucken muss, was er denn wirklich tun wird. Also der wird dann irgendwann da sein und es wird, also ich warte immer noch oder ich bin gespannt, wann es eine Pressekonferenz gibt, wo jetzt noch ein bisschen mehr Input kommt, außer Mislintat ist weg und Labbadia als Trainer. Also da bin ich gespannt, wann das kommt. Wenn ich das ja richtig verstanden habe, ist bei Labbadia der erste Arbeitstag am 12. Wahrscheinlich wird man vielleicht dann auch irgendwann eine Pressekonferenz machen.
die hoffentlich vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ist wie manch andere. Von dem her gebe ich Ihnen da lieber jetzt mal, Stimmung wieder zerstört, mal ein, zwei andere Tage. Was ich gelesen habe, Labbadia zieht am Mittwoch nach Stuttgart und dann, denke ich, werden die sich auch mal zusammensetzen, weil das jetzt ja auch nicht wirklich viel Zeit zusammen waren, wo wir jetzt ja jetzt dann auch drauf zu sprechen kommen wollten, war ja auch über Wohlgemut und die Sache, die hatten wir bis jetzt ja ausgespart.
Genau.
Und dass die sich hoffentlich dann auch mal mehr unterhalten, weil eigentlich hat er noch nicht mal seinen ersten Arbeitstag, aber es gab trotzdem schon die Trainerverpflichtung. Und dann ist hoffentlich eine gute Pressekonferenz gibt, was auch, denke ich, auch viel kommt es einfach bei den Fans auch an, einfach auf die Stimmung. Klar, es ist viel Unruhe im Verein, das kennt man, aber einfach die Fans vielleicht doch so wieder schaffen, mitzunehmen, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn es 2, 3, 4 gute Spiele am Anfang gibt, dann ist die Stimmung auch wieder gut. Die war ja auch zuletzt gut im Stadion. Das macht dann auch viel einfach aus, auch für die Spieler.
Jens. Kurzes Fazit von meiner Seite. Ich glaube, bei Labbadia hast du jetzt auch immer gerade die Eindrücke gehört haben. Das hat mich sowohl positiv wie auch negativ irgendwie bestätigt, muss ich sagen. Also das Positive zuerst, du hast natürlich mit Labbadia jemanden, dem ich auf jeden Fall zutraue, diese Mannschaft zu stabilisieren. Da muss man dann auch wieder, es ist immer so die Gefahr, dass du auch mit zu großherzig dann mal auch auf die Vergangenheit auch schaust. Wir hatten natürlich auch wahnsinnige Probleme unter Matarazzo und auch Wimmer haben sich die fortgesetzt. Gerade dieses Thema frühe und viel zu einfache Gegentore, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo ich Labbadia schon als so akribischen Arbeiter jetzt mal einschätzen würde, dass er das auch jetzt, nachdem er weiß, oder dass vielleicht weiß es auch schon ein paar Tage länger, dass er das Amt übernehmen darf, dass er sich da schon sehr stark mit beschäftigt haben wird. Und ich glaube, da traue ich ihm auch zu, weil wir in der Defensive dann doch auch Spieler haben, die man vielleicht da noch ein bisschen formen kann. Gerade auch ein Mafropanos, der jetzt auch dieses Jahr oftmals unglücklich agiert hat, oder auch ein Anton. Da traue ich ihm schon zu, dass er da eine Stabilisierung hinbekommt, kurzfristig und mittelfristig. Und ein zweiter positiver Punkt ist sicher, er hat jetzt angesprochen, es wird sicher in AG und EV weiter rumoren die nächsten Monate. Und da schätze ich ihn zumindest in der Anfangszeit so ein, dass Labbadia da schon ein Trainer ist, der das relativ ausblenden und von der Mannschaft weghalten kann. Also da ist er zu lange im Geschäft. Und ich glaube, wenn es nicht persönlich ein Konflikt ist, der ihn betrifft, sondern es da vielleicht zwischen Aufsichtsrat und Vorstand oder ja intern, sage ich mal, in den Führungsebenen hin und her geht, da könnte ich mir vorstellen, dass er das eine gewisse Zeit ausblenden kann. Und das Negative, das hat man auch schon angesprochen. Wir hatten jetzt gehört, er hat Hertha relativ gut stabilisiert, aber es ging dann halt auch relativ schnell wieder in die falsche Richtung. Und das ist eben die Befürchtung, die dann auch noch immer so ein bisschen mitschwingt. Aber insgesamt bin ich bei Labbadia, auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, war ich davor schon so ein bisschen unterbewusst und ich werde es wahrscheinlich bei Labbadia immer bleiben. So, ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich ihn einordnen soll, weil ich sicher nach dem ein oder anderen Spiel in der Hinrunde vielleicht auch mal so die Äußerung getroffen haben, gehabt. Uns würde vielleicht auch ein Trainer gut tun, der so ein bisschen taktische Stabilität uns irgendwie defensiv bringt. Das blendest du natürlich in so einem Moment, wenn du dann den Namen liest und die Vergangenheit dazu hast, dann eher aus. Und von daher, ich lasse mich überraschen, aber ich bin immer noch sehr, sehr zwiegespalten.
Ja, es ist halt einfach, also nur von der Person mit der Vergangenheit nicht die glücklichste Wahl. Wenn genau. Jetzt ein Trainer mit dem gleichen Profil, der noch nicht beim VfB gewesen, dann vielleicht nicht die schlechteste Geschichte in Deutschland hat oder bekannt ist als Trainer, der schnell rausgeworfen wird oder schnell wieder geht, wären nicht jetzt hätten wir einfach so ein Thema aufgemacht oder geht man mit den Vorurteilen jetzt einfach ran? Also das war halt einfach, vielleicht war er der beste verfügbare Trainer, der in Werles Bild passt mit den ganzen anderen Umständen. Aber er fängt halt eben mit der Last von damals an und das hätte man vielleicht verhindern können. Also jetzt einfach mal so gesprochen.
In Werles Welt, finde ich, war genau richtig, weil das ist glaube ich, auch noch, eben noch dieser Kritikpunkt. Ja, das ist, weil es einfach jetzt eine ganz andere Trainerart ist, wie wir jetzt mit Matarazzo hatten. Also es ist einfach, es steht jetzt nicht unbedingt für Zukunft und also modern und irgendwas, dafür steht er jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich, wie du gerade gesagt hast, in Alex Werles Welt. Und da schließt sich so ein bisschen jetzt der Kreis vielleicht zu dem Thema Sportdirektor. Ja. Also Mislintat ist entlassen worden und schon schwupps war das Gerücht mit Labbadia da, wenn es nicht sogar schon ein bisschen davor war. Und dann wurde aber doch betont, oh je, wir brauchen ja einen Sportdirektor. Nein, wir holen auf jeden Fall einen Sportdirektor, bevor wir einen Trainer holen. Und klar, Wohlgemut ist dann vorgestellt worden am Samstag und Labbadia zwei Tage später. Jetzt kann man sagen, hey, guck mal, wir haben alles eingehalten. Es war erst der Sportdirektor da, dann ist der Trainer da. Sind wir ehrlich, der konnte da nicht wirklich was mitreden. Das war einfach, glaube ich, gesetzt, dass Labbadia kommt. Ja, das war klar. Und Wohlgemut durfte dem entweder zustimmen, abnicken. Also den großes Veto durfte er nicht einlegen. Er kennt ihn ja auch noch aus der Wolfsburger Zeit. Muss man fairerweise dazu sagen, also die haben schon mal zusammengearbeitet in Wolfsburg. Da war er in der Jugendarbeit. Aber es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als dass diese Entscheidung vom Sportdirektor komplett getragen wäre. Sondern das war halt, man hat gesagt, okay, wir brauchen erst den Sportdirektor, man holt ihn erst und dann wird der Trainer vorgestellt, von dem wir eh schon wissen, dass er kommt. Also man kann wirklich sicher sein oder sicher sagen, dass Labbadia eine Entscheidung von Werle war und nicht von unserem neuen Sportdirektor.
Also ich glaube, das liegt mehr oder weniger auf der Hand, dass die Entscheidung für den Sportdirektor-Posten wahrscheinlich eher vom Trainer abhängen.
Ja.
Also ich würde mal, wenn ich das ganze Konstrukt mir so angucke, wie sich das die letzten Wochen entwickelt hat, würde ich persönlich davon ausgehen, dass mit Labbadia auch schon vor einiger Zeit von der Werle-Seite Gespräche geführt worden sind, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Labbadia jemand ist mit der Vergangenheit auch beim VfB, der nur auf den Anruf aus Stuttgart gewartet hat, so nach dem Motto, und drei Stunden später unterschreibt er bis 2025. Also ich glaube, da werden mit Labbadia sicher Vorgespräche auch schon stattgefunden haben. Und dann vermute ich eher mal, dass das dann vielleicht auch so die Thematik war, wen können wir uns jetzt bei diesem Trainer als Ergänzung auf der Sportdirektor-Position vorstellen, was natürlich auch
der Fall
möglicherweise dazu passen würde, weil Wohlgemut natürlich eine Vergangenheit mit Labbadia hat. Ja. Man da davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht gleich zu persönlichen Differenzen führen wird.
Aber wenn man
sagt, wie du es vorher gesagt hast, Mislintat hätte sicher mit Labbadia nicht gut zusammengearbeitet.
Vielleicht hätten sie gut zusammengearbeitet, aber das wäre nicht sein Trainer gewesen, den er geholt hätte. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
Das ist richtig,
ja. Ob die, angenommen, der wäre da gewesen, keine Ahnung, vielleicht hätten die zwei sogar funktioniert, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hätte ihn halt nicht als Trainertyp geholt. Also ich glaube, das ist echt, das ist das große Ding. Und wenn man jetzt halt eben diese Vorgeschichte kennt und dann weißt, okay, eigentlich solltest du nicht den Sportdirektor passend zum Trainer holen. Das ist eigentlich irgendwie so das, was man nicht unbedingt machen sollte. Aber wenn die zwei sich immer schon mal kennen und miteinander können, dann ist das schon mal immerhin besser wie seinerzeit mit Schindel, Mais und Luukay, also was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Das so als Paradebeispiel, was wir ja auch aus der jüngeren Historie kennen.
Nur ganz kurze Ergänzung, was für mich die These auch nochmal bekräftigt, die ich gerade aufgestellt habe, wenn sie völlig falsch sein kann. Aber du hast ja quasi auch schon mit der Trainerverpflichtung das komplette Trainerteam von Labbadia verpflichtet.
Ja.
Also oft hast du ja dann diese Situation, wir haben jetzt einen neuen Cheftrainer und jetzt haben wir noch knapp anderthalb Monate Zeit bis Saisonbeginn. Jetzt gucken wir mal, dass wir die passenden Co-Trainer und Athletiktrainer dazu holen, die unser Cheftrainer vielleicht gern noch dazu holen würde. Aber dieses Trainerteam wurde ja in einer Pressemitteilung mehr oder weniger
vorgestellt.
Ja. Also das ist dann für mich auch so ein weiterer Punkt, der jetzt irgendwie stützt, dass das sicher nicht vor zwei Tagen entschieden worden ist.
Obwohl, also ich kann sein, dass ich jetzt einfach zeitlich das komplette Gefühl verloren habe. Wurde Labbadia nicht letzte Woche schon erstmal nicht genannt oder bin ich echt komplett
doch,
einfach...
Doch, letzte Woche, mit der okay. Entlassung quasi von Miss Lintat hast du so zum ersten Mal ganz aufgetaucht. Und da wären wir auch bei dem Thema, hey, da singt wieder jemand. Also die Presse ist wieder deutlich besser informiert, wie es noch vor ein paar Monaten war. Also ich fand so eine Zeit lang unter Hits und Miss Lintat ist extrem wenig nach außen gedrungen. Wirklich extrem wenig. Und mittlerweile, es gibt schon wieder sehr gut informierte Leute, ja, und allein wer jetzt so wieder seinen Senf zu dem Ganzen gibt, ja, dass sich unser toller Ehrenpräsident meldet, der sich natürlich vehement für Werle einsetzt und dem das alles viel zu wenig Erfahrung war, der die Entlassung von Miss Lintat als richtig, sagt er, das war korrekt, nee, Junge, wer bist du eigentlich, dass du das entscheiden darfst, ob die Entscheidung jetzt gut oder falsch war. Es gibt die Försters und die Buchwalds melden sich wieder. Das sind Sachen wieder früher bei der Presse. Das sind so Sachen, die mich echt schon wieder massiv in den letzten Wochen stören und Monaten stören. Das war eine Zeit lang so viel besser und es ist wieder so viel schlechter geworden. Jetzt kann man überlegen, woher das kommt. Alex Werle, Verbindung zu Boulevardmedien, war ja auf jeden Fall in Köln. Es hat super funktioniert. Ich weiß nicht, ob der das Leck ist, ob das jemand auf dem in Form von Rainer Adrian ist, wer auch immer, aber es werden wieder Informationen durchgesteckt und das geht mir so gegen den Strich. Das war echt so viel besser. Labbadia ist bekannt, es ist so viel immer schon vorab bekannt wieder und das macht keinen Spaß.
Und dann einfach auch relativ schnell dass die anderen Quellen das auch noch bestätigen. Also Labbadia ja, genau. War ja erst bei der Online, aber dann, also jetzt nicht irgendwie Veto oder irgendwie, ja. Es ist halt, es fühlt sich halt irgendwie an, als wären die letzten 3 Jahre von der Seite einfach nicht passiert, sondern es ist eigentlich wieder der alte VfB zurück. Und das ist das, was ich einfach ermüdend gerade auch finde. Wir reden über, wie lange machen wir den Podcast jetzt, seit 2016 oder wie auch immer, wie oft wir einfach diese Themen schon behandelt haben. Jetzt reden wir, keine Ahnung, am Ende 1,5 Stunden, 2 Stunden über nur die Sachen. Wir haben bis jetzt nichts groß über das Sportliche geredet, sondern jetzt redest du wieder nur über solche Sachen und du könntest wahrscheinlich noch 5 Stunden drüber reden und es gibt immer noch genügend Stoff. Und das ist ja einfach irgendwie ermüdend und jetzt halt einfach auch ein bisschen geschuldet der langen Pause. Und wenn momentan Spiele wären, sind es sicherlich auch ein Themen, aber du hast dann wenigstens mal am Wochenende 2 Tage Pause, weil es dann ums Spiel geht. Ja. Aber so zieht sich das einfach und es sind immer noch mal 1,5 Monate mehr, bis es dann wirklich weitergeht.
An der Stelle Fun Fact, wenn man sich die Gedanken weiterspinnt, die vermeintlich größten 3 Namen, die in den letzten Wochen beim VfB im Umlauf waren, waren die einzigen, die komischerweise vorher in der Presse gar keine Rolle gespielt haben, aber das nur als Ergänzung. Das lässt dann vielleicht auch tief blicken im Zusammenhang.
Noch ganz, ich denke, arg viel können wir über ihn nicht wirklich sagen. Ich habe versucht, jemanden von Paderborn zu organisieren, aber es war echt schwierig. Da sind wohl nicht allzu viele aktiv. Fabian Wohlgemuth, unser neuer Sportdirektor. Ich habe seine Transferbilanz ein bisschen angeguckt. Ich habe auf die Spieler geguckt. Das sieht alles so von meiner Warte aus sehr solide aus, was er da macht. Also er hat nicht sonderlich viele Mittel zur Verfügung vom Fußball, den er gerade in Paderborn spielen lässt. Das ist eher sehr offensiv. Das ist Fußball, der quasi für Zuschauer Spaß machen darf. Was ich interessant fand, als ich mir den Kader angeschaut habe von Paderborn, das hat Rainer Adrian, glaube ich, gefallen, der Kader war sehr, ich habe selten so viele deutsche Flaggen bei einem Kader gesehen wie bei Paderborn. Das fand ich recht erstaunlich. Also das ist wirklich so direkt ins Auge gesprungen, dass da sehr viele Spieler mit der deutschen Flagge drin waren. Das, was ich jetzt von anderen, also gerade vom VfB, ist das eh viel bunter gemischt. Aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Und sonst, der hat sich halt, wie gesagt, wenn du die Transferbilanz anguckst, klar, das sind lange nicht so hohe Summen, wie mit denen, wie er jetzt in Stuttgart umzugehen hat. Da ist es natürlich auch spannend, das ist für ihn auf jeden Fall ein großer Wechsel. Ja, also du hast nicht mehr mit ein paar hunderttausend Euro zu tun, sondern eher mit ein paar Millionen zu tun. Du hast ganz andere Berater und du brauchst natürlich eigentlich dein Netzwerk. Sein Netzwerk war großteils, ja, also ich finde, sehr viel zweite Liga, dritte Liga, wo er sich bedient hat. Das tut natürlich für den VfB jetzt gar nicht mehr. Das heißt, da muss er schon in einem anderen Regal schauen, da muss er schon ein bisschen anders umgucken. Da bin ich gespannt, was für ein Netzwerk hat, auf wen er da zugreifen kann. Weil, wie gesagt, mit zweite, dritte Liga kommst du beim VfB nicht mehr arg weit. Vorausgesetzt, wir halten mal die Klasse, sonst ist nächstes Jahr zweite Liga gar nicht so schlecht. So gesehen vielleicht eine weise Entscheidung, auf einen Zweitliga-Manager zu setzen. Nee, aber ich sag, von dem, was ich angeguckt habe, für mich, mein Eindruck ist wirklich solide. Absolut solide Arbeit, die er dort geleistet hat. Der Verein, also in dem Fall Paderborn, absolut stabilisiert, eher nach vorne gebracht. Und der Fußball, für den seine Mannschaft stand, die er zusammengestellt hat, eher sehr offensiv ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob du, Jens, dir auch ein paar Gedanken oder ob du dir das auch so ein bisschen angeschaut hast.
Ja, also ich glaube, man muss bei Wohlgemut, wenn man ihn jetzt völlig isoliert von allem anderen betrachtet, von der Trainerverpflichtung und von den ganzen Umständen im Verein, muss man, glaube ich, mal vorweg schicken, dass wir über eine, auch wenn wir hatten vorher über die Labbadia-Zeit gesprochen, was danach passiert ist, wenn man jetzt mal das ganz nüchtern vergleicht und jetzt mal einen Schindelmeiser ausklammert und einen Mislintat ausklammert, der jetzt natürlich das Ganze extrem geprägt hat in den letzten Jahren, dann wären wir heilfroh gewesen, wenn wir so eine Verpflichtung auf der Sportdirektorposition gehabt hätten in vielen Zeiten. Also wenn ich an Robin Dutt denke oder Michael Reschke, da hätten wir jemand wie Wohlgemut mit dieser Vita, die er hat, mit dem, was er jetzt auch in Paderborn, wie er den Verein entwickelt hat, wo man natürlich auch realistisch dazu sagen muss, klar, das ist ein ganz anderes Umfeld dort. Dort kannst du quasi, also Paderborn würde ich jetzt mal, wenn man es jetzt auf Baden-Württemberg runterbricht, vielleicht so diese Hochphase von Sonnenhof, Groß-Asbach oder so. Das ist ja wirklich ein Verein, der kaum Medienecho erzeugt, wo du auch, ich kenne mich in Paderborn jetzt wirklich örtlich nicht aus, aber ein bisschen was bekommt man denn dann doch mit. Also das ist ja ein Verein, wo du wirklich in Ruhe, ich glaube, wenn du dich in Ruhe entwickeln und arbeiten willst, dann ist dieser Verein ja fast optimal. Weil da spielst du zwei der Liga zum Großteil. Du kannst da offensiv gut mitspielen und dafür hat er den Kader gut hingestellt. Also wir haben da ja selber auch uns in letzter Zeit öfters mal auch aus Paderborn ja bedient gehabt mit hoffnungsvollen Spielern. Also die Arbeit ist auch vor ihm dort gut gemacht worden und er hat es gut fortgeführt. War davor ja auch in Kiel, erfolgreich mit einem alten Bekannten, mit Tim Walter. Also, und zudem hat er, wie gesagt, auch, kommt er ja auch wie Mislintat aus dem Scouting-Bereich ursprünglich. Also es verbindet ihn eigentlich unglaublich viel so von allem, was er mitbringt, mit seinem Amtsvorgänger, was ihm natürlich zum Verhängnis werden kann, weil diese Vergleiche werden kommen. Und da muss er sich jetzt einfach auch, ich glaube, seine größte Herausforderung wird wirklich sich frei zu schwimmen. Also in diesem, was wir jetzt vorher auch schon bei Labbadia angesprochen hatten, er ist da natürlich noch viel mehr drin in dieser Verflechtung, weil er einfach noch eine Ebene dann weiter oben agiert und er wird sich von Werle in irgendeiner Form freischwimmen müssen, dass er da nicht der Gefahr unterliegt, so ein bisschen als die rechte oder linke Hand von Werle da unterzugehen im Verein. Ich glaube, das ist zunächst mal seine größte Aufgabe, meiner Meinung nach.
Und einfach auch in dem ich zahle ins Phrasenschwein, aber Haifischbecken Bundesliga, du stehst halt einfach viel mehr im Fokus in Stuttgart generell und in der momentanen Situation halt noch mal mehr, als wird es gerade laufen.
Es kommt natürlich auch dazu, dass, nur ganz kurz, Fußball ist ja wahnsinnig schnelllebiges Geschäft. Du hast jetzt, es ist bisher, wie gesagt, beim einen Spieler liegt es auf der Hand, beim anderen ist es bisher ein völlig loses Gerücht. Aber wenn du wirklich die finanzielle Notwendigkeit hast, im Winter jetzt einen Sosa und womöglich noch einen weiteren Spieler, der so im erweiterten 18er-Kader regelmäßig auftaucht, abgeben muss und da womöglich nicht richtig nachbessern kannst, weil die finanziellen Mittel nicht da sind, dann startet er natürlich da gleich mit einem absoluten, Nachteil, sage ich jetzt einfach mal so, weil das werden dann seine ersten Transfers als Sportdirektor sein, die auch so wahrgenommen werden. Und das wäre natürlich, also auch wenn so dieses Thema, was er unter Mislint hat, auch nochmal wieder angeklungen ist, was ich ja für völligen Quatsch halte, aber es wurde ja von Vereinsseite auch oftmals so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass man Sosa vielleicht auch intern auffangen möchte. Und sollte sowas passieren und dann schief gehen, dann hat er natürlich gleich einen ganz schweren Stand.
Ja, was mir bei Wohlgemuth also wichtig ist, so erstmal wirklich auch, klar, er ist von Werle eingestellt worden. Das ist erstmal sein Kandidat, aber das versuche ich wirklich auszuklammern und zu sagen, hey, der kommt von Paderborn, der kommt mit einer halbwegs sinnvollen Vita hierher, der Mann hat eine Chance verdient. Was ich halt wirklich wichtig finde, ist, was du gesagt hast, Jens, er muss sich so ein bisschen es muss klar werden, dass er eigenständig agiert, ja, also dass er eine eigene Idee hat und wie du es gesagt hast, nicht, dass er der verlängerte Arm von Werle ist und mehr oder weniger das umsetzt, was Werle gerne hätte. Also das ist, glaube ich, brutal wichtig. Und wenn er das hinkriegt, dann wird er auch das Vertrauen oder auch die Zustimmung von VfB-Fans gewinnen. Ja, also wenn man merkt, hey, der geht einen Weg oder der geht auch vielleicht den eingeschlagenen Weg eigentlich ganz grob weiter. Ja, also der wirft jetzt nicht alles über den Haufen und kauft die Aogos und Becks dieser Welt zusammen. Jetzt nur mal als Beispiel. Ja, dann würden alle sagen, um Gottes Willen. Aber wenn man sieht, hey, so von den Transfers, die er macht, das sieht vernünftig aus, damit kann ich leben. Wenn er das schafft, dann glaube ich, hat er hier eine Chance, auch sich zu beweisen und Anerkennung sammeln zu können. Ja, aber man sollte ihm wirklich da eine faire und offene Chance geben, auf jeden Fall. Also das finde ich bei ihm wahnsinnig wichtig, weil ich kann über Vogt schimpfen, ich kann über Werle schimpfen, aber das hat er nicht verdient, dass man das auf ihn quasi projiziert.
Ich finde aber, dass es nicht nur an ihm liegt. Also was du gesagt hast, ist richtig. Aber es kommt halt eben auch drauf an, wie ein Werle kommuniziert oder falls sich ein Vogt mal wieder zu Wort meldet. Aber wie die halt auch eben ihm in der Presse eben auch darstellen lassen und nicht vielleicht ein Werle wieder dazwischen springt oder so. Also das ist einfach nur auch die andere Seite, wie du auch ja Fans theoretisch oder wie du Fans den Anblick oder den Eindruck geben kannst, dass du ein Wohlgemuth alleine arbeiten lässt und nicht ein Werle wieder dazwischen springt, bei was eine Situation auch immer.
Sind wir mal gute Dinge, dass die zwei nicht mehr lang da sind. Entschuldigung.
Sollen wir jetzt das Thema noch aufmachen? Wie lange hast du noch?
Nein, ich glaube, wir haben heute echt lange, ich glaube jetzt nochmal hier Präsidentenschelte und Werle-Schelte, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ich glaube, wir haben jetzt auch so ein paar persönliche Worte bezüglich Trainer, Sportdirektor gefunden. Ich glaube, Werle ist sehr deutlich geworden, dass ich nicht unbedingt ein großer Freund von ihm bin. Das Gleiche gilt für unseren Präsidenten, das, wo man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass wir wirklich einen haben. Aber manchmal sieht man irgendwo ein Bild von ihm, da scheint er doch noch unser Präsident zu sein. Also den scheint schon noch zu geben. Aber ich glaube, das ist echt mal ein Thema für eine weitere Sendung. Aber ich wollte das jetzt nur so anmerken. Aber ich bin gespannt.
Wohlgemuth sind. Ich würde mal eine Sache eben gerade, sorry, doch nochmal Vogt sagen. Yes. Also ich habe extra nochmal die ganzen schönen Pressemitteilungen, die ja in den letzten Tag rausgingen. Erstmal Respekt an die Presseabteilung, die gerade sehr viel zu arbeiten haben. Genau, also eben wo Mislintat seinen Vertrag aufgelöst hat, ich sage es jetzt korrekt, da gab es eben halt noch auch Worte von Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender, aber wo Wohlgemuth vorgestellt wurde, war einfach nichts mehr. Also hat er sich gar nicht zu Wort gemeldet. Eigentlich ist es ja die gleiche Personalie, wo man sich vielleicht auch zu äußern könnte. Nur ein Gedanke jetzt, Ball, weil jetzt, habe ich vorhin schon mal gesagt, noch mehr untergetaucht als schon davor.
Ja, ich glaube, es meldet sich okay. Nur, wenn es passt und wenn man das Gefühl hat, man kann dort irgendwie ein bisschen was Positives mitnehmen. Siehe Pressekonferenz, Khedira, Gentner. Oh, da setze ich mich hin, das ist super. Das ist bestimmt klasse. Kommt gut an. Ah, scheiße, doch nicht.
Obwohl das vielleicht ja einer von den dreien oder je nachdem, wie es gerade ist, Lahm ja vielleicht dann auch irgendwann Geschichte ist, wenn er beim DFB tätig wird.
Noch ganz kurz, klar, Khedira, von dem hast du was gehört? Der immer wieder, der war auch zu sehen. Gentner kommt erst im Januar, aber was zur Hölle hat Philipp Lahm bisher gemacht? Also,
Der ist ja eigentlich auch gerade komplett die heiße Phase für die EM24, ja, wo jetzt so langsam anfängt. Also Lahm, also weiß ich die Rolle. Khedira hat man bei jedem Spiel, glaube ich, gesehen.
Ja, der war fast immer da. Ja.
War sowieso auch Präsenz generell. Also ich weiß nicht, weil ihr vorhin gesagt, Khedira kann ich sogar noch verstehen. Er hat noch nicht die Erfahrung in der Rolle, aber er hat sich wirklich eingebracht und auch davor, was er generell in seiner Karriere gesehen hat, was er auch danach an Lehrgängen bei der UEFA, ich weiß gerade nicht, wie die alle heißen, oder so gemacht hat, hat er sich jetzt wirklich weitergebildet. Aber ja, das Thema Gentner oder so machen wir es, glaube ich, auch nicht, obwohl er ja in der Pressemitteilung schon drin stand. Aber ja, verstehe ich auch soweit, wenn du jetzt noch als Spieler da bist, bist du da auch nicht involviert. Aber es ist halt auch nochmal eine Personalie, die bald auch noch dazukommt und auch den beiden ja auch noch vorgesetzt wird, obwohl sie das ja jetzt wenigstens wissen beim Antritt. Also richtig. Jeder, der jetzt eigentlich anfängt, also okay, Gentner konnte sich jetzt nicht aussuchen, aber die anderen fangen jetzt gemeinsam an und keiner wird dem anderen vorgesetzt. Also das ist ja generell schon mal ein relativ guter Start, nicht wie bei Schindelmeister zum Beispiel damals und mit Duhukay.
Ja, vielleicht berät Philipp ja mir auch im Stillen.
Bestimmt,
so, im Hintergrund. So, vielleicht eigentlich mal vorgesehen war. Der schickt jeden Tag eine Rundmail und gibt die wichtigsten Informationen durch. Aber
wenn er so schreibt, wie er twittert, kann ich mir das gerade echt großartig vorstellen. Oh, ja, ich habe jetzt lachen müssen.
Die Morgennachricht. Ich muss noch einen Satz aus der Vogt und Werle sagen, ich will das Thema nicht aufmachen, aber ich glaube, bei aller Überzeugung, die auch bei Werle da dabei war, das so durchzuziehen, ist auch eine genauso große Portion Nervosität und Anspannung im Moment dabei.
Absolut.
Weil er natürlich mit realistischem Blick genau weiß, wenn das sportlich im neuen Jahr nicht läuft und schief geht, dann ist brennt der Baum aber gehörig und das weiß auch Klaus Vogt.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch im Moment meiner Meinung nach so ein bisschen der Grund, warum sich er vielleicht auch ein bisschen zurückhält. Weil da werden sicher Abneigung da gewesen sein und Unstimmigkeit mit Mislintat, das liegt auf der Hand. Aber genauso gut können die beiden ja auch Zeitung lesen und das Internet bedienen. Und auch wenn sie das vielleicht verneinen werden, aber sie werden das mitbekommen, wenn sie es vielleicht auch nicht selber lesen, aber es wird ihnen irgendwie gespiegelt intern. Und das ist doch klar. Also die sind natürlich überzeugt gewesen, sonst hätten sie es nicht so knallhart durchgezogen von diesem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben. Aber genauso wird da im Moment gehörige Anspannung dabei sein, weil das ist jetzt eben ihre Patrone, die sie da verbraucht haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird die Anspannung im Umfeld ganz schnell in sehr, sehr negative Stimmung umschlagen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Wie hat Philipp so schön gesagt, Philipp Meisler gesagt, ich gebe den Cheat frei wieder, den geht der Arsch auf Grundeis. Also deswegen auch Labbadia, deswegen so lang, also weil man einfach, das ist schon eine, quasi, da macht sich Panik breit, war so seine Grundaussage und das unterstützt das eigentlich und ich denke auch wirklich, die wissen, wenn das nicht funktioniert, dann ist auch ihre Zeit sehr schnell hier vorbei.
Ja, und entscheidend ist ja das, was im Fußball immer ist, am Ende auf dem Platz, keine Ahnung, sind die ersten, er wird wahrscheinlich Abend nach dem Tag. Bei Labbadia öfter so, der war ja einer der Spezialtrainer, wo die Rückrunde immer gut lief. Jetzt, keine Ahnung, mal 5, 6, 7, nicht Folge. Siege, aber vielleicht mal noch ein Unentschieden dazwischen. Dann sieht es auf einmal wieder ganz anders, dann kann man sagen, wir hatten ja recht. Also oder das ist ja immer, es hängt einfach das Ganze, was egal was wir sprechen, hängt am Ende immer noch von dem ab, was auf dem Platz geliefert wird. Okay, ich bin jetzt endgültig arm.
Das Gute ist, sollte es sportlich laufen in der Rückrunde, können wir mal sagen, gut, zwei oder ein bisschen Tatkader. Also es wird sich immer jemand irgendwie raussuchen können. Also das heißt, es ist egal was, aber letztendlich bist du VfB-Fan, letztendlich wollen wir alle nicht absteigen, wir wollen irgendwie die Klasse halten und deswegen werden wir uns irgendwie arrangieren und am Ende auch mit Bruno Labbadia, Alex Werle und Klaus Vogt freuen, wenn wir die Klasse gehalten haben. Punkt. Aber das ist das, was zählt am Ende.
Ja. Das ist das Schöne, es geht im Fußball und speziell beim VfB immer mal wieder kurz steil bergauf, manchmal auch weniger steil und irgendwann reißen sie uns da selber ein.
Richtig.
Und aus dem Hamsterrad kommen wir eh nie raus, das muss man sich bewusst machen. Und dann lebt sich's manchmal etwas entspannter.
Ja. Ich würde sagen, wunderbares Schlusswort.
Ja. Perfekt. Also genau, ging jetzt mal ein bisschen weniger ums Sportliche heute, aber ja, wir haben ja auch noch Zeit. Wir wissen nicht, wer dann vielleicht doch noch geht, wer noch kommt. Ja, es wird nicht langweilig werden die nächsten ja 1,5 Monate, bis es dann wieder losgeht. Gibt es ja auch noch ein Testspiel bald, das Abschiedsspiel, Ablösespiel, wie auch immer, von Gentner. Und ansonsten, ja, hat uns gefreut, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und genau, bewertet uns auf den Plattformen, wo ihr es könnt. Wenn ihr noch sonstige Fragen, Kommentare habt, schreibt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und abonniert uns dort auf eurer Plattform, Podcast, eurer Plattform, wo ihr Podcast hört. Hinterlasst Sterne und ja, danke dir, Martin, dir, Jens und natürlich auch Marc, der jetzt schon wieder einen ruhigen Abend hat. Und wir hören uns bald wieder.
Ich denke, wir hören uns nochmal vor Beginn der Rückrunde. Bis dahin.
Das machst du aber Druck.
Macht's gut. Genau. Zack, zack, zack. Macht's gut. Ciao.
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 Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.